Top, die Wette gilt.
Ja, wer kennt das noch?
Hier, ich. Das war damals legendär.
Mhm. Was? Das stimmt.
Der Tommy hätte das ja eigentlich durchgezogen, wenn da nicht dieser Unfall passiert wäre damals.
Ja.
Wahrscheinlich.
Was soll ich da jetzt zu sagen? Ich weiß es nicht.
Gibt es dieses Jahr dann nochmal eine Sendung? Nee, ich glaube, letztes Jahr war die letzte.
Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Ich war auch ehrlich gesagt nicht ein regelmäßiger Zuseher.
Auch nicht in deiner jüngeren Zeit?
In deiner
Zeit?
Jugend.
Doch, ja, Moment, in deiner Jugend gab es die Sendung noch nicht.
Ja, das stimmt. Am Anfang natürlich doch regelmäßiger, weil das natürlich schon auch revolutionäres Fernsehformat war. Ne? Aber hinterher, hinten raus nicht mehr. Das wurde ja dann irgendwie immer verrückter.
Ja gut, der eine sagt, das ist gut, der andere sagt, nee. Also das Schlimmste war der Wechsel auf Moderator Wolfgang Lippert und hinterher der zu Markus Lanz.
Ja, das
haben sie auch ordentlich in die Scheiße gegriffen.
Das habe ich schon wieder alles vollkommen verdrängt.
Ja, wie hieß nochmal der erste Moderator und Erfinder?
Frank Elstner.
Ja, siehst du.
Ja, gut, da musst du mich jetzt nicht fragen, weil das ist natürlich, das war ja meine Primetime.
Deine Primetime. Schön. Ich hoffe, ihr guckt dieses Format heute Abend zur Primetime. Das wäre natürlich perfekt.
Ich glaube, heute ist ja, wir zeichnen hier am Mittwoch auf, ne?
Ja.
Ist heute irgendwas Fußballmäßiges?
Vielleicht das spielt keine Rolle.
Premier League bestimmt.
Ja, ne? Spielt aber keine Rolle.
Ja.
Weil wenn du die Wahl hast zwischen diesem Format und der Premier League, natürlich guckst du Premier League.
So.
Ich guck gerade mal. Heute Abend dritte Liga, Saarbrücken gegen Rot-Weiß Essen.
Oh.
Und in der Premier League Merseyside Derby, Everton gegen Liverpool. Ist nicht schlecht, wobei Everton zuletzt auch nicht abgekackt ist, muss man sagen.
Ja, Liverpool aber auch nicht mehr so ganz, ne?
Ja,
also
Formkrise.
Ja, der Kloppos Abschied.
Es geht nie gut zu Ende mit dem Jürgen, oder?
Ach, weiß ich nicht. Doch, glaub schon.
Ja?
Ja, doch, glaub schon.
Vielleicht patzen die anderen nochmal. Wäre halt schön, wenn City nicht Meister würde. Gibt auch Ligue 1 heute.
Es ist schon verrückt, wie tatsächlich dann die englischen Liga, ja, irgendwann müssen sie die Spiele ja spielen, ne? Wie wahnsinnig regelmäßig die auch englische Wochen haben, das ist völlig irre. Also
ich sag ja immer, die kassieren so viel Kohle, die sollen sich nicht beschweren.
Ja, das macht die müden Beine aber auch nicht fitter.
Dann kaufen größeren Kader zusammen.
Tun sie ja.
Ja.
Haben sie ja eigentlich in der Regel auch.
Ja, dann können sie ja ein bisschen mehr rotieren.
Ja.
Ich weiß, Leistungssport ist nicht immer alles schön, aber ich finde, auf dem Niveau mit den Gehältern sollte man sich nicht so sehr beschweren. Du beschwerst dich ja hier auch nicht.
Das ist so Theken, das sind so Theken-Diskussionen, ne, die natürlich immer, die sollen laufen, die ja, verdienen ja, ja auch genug.
Ja, gut, das ist mir da ein bisschen zu einfach.
Ja.
Aber ich finde, wenn du ein Jahresgehalt hast, was bei, ich sag mal, 5 Millionen netto liegt, dann hast du wenig Grund, dich zu beschweren.
Das ist richtig, aber 5 Millionen netto verdienen jetzt auch nicht die Mehrzahl der Profis. Das muss man ehrlicherweise sagen. Also das ist dann schon der Top 20% oder sowas, oder? Würde ich mal sagen.
Wie oft haben wir in diesem Podcast eigentlich schon darüber gesprochen, dass es einen Spieler gibt, der bei deinem Lieblings-Baseball-Verein gespielt hat, der jedes Jahr immer noch...
Jedes Jahr einen Check kriegt bis 2095 oder so?
Nee, ist es so schlimm? Ich meine, das dauert nicht mehr allzu lange, dann ist er ausgezahlt. Bobby Bonilla heißt der Spieler, ja, ehemaliger
Baseballspieler. Es gibt immer Bobby Bonilla Day, das ist dann immer der Tag,
First of July, glaube ich.
Ja.
Ja, da kriegt er immer $1 Million ausgezahlt.
So verrückte Deals haben die Fußball-Bundesligisten noch nicht gemacht, aber wer weiß. Also man weiß ja auch gar nicht, was da zum Beispiel alles in den Verträgen drin steht. Die haben ja 50 Seiten und man fragt sich ja immer, okay, da steht jetzt Laufzeit, dann übliche Verhaltensregeln, Prämienregelung, was steht denn dann noch so alles drin? Klar, da sind dann solche Sachen zum Beispiel geregelt. Du musst so und so oft zu einem Sponsor kommen. Du bist so und so oft verpflichtet, den Verein irgendwo zu repräsentieren. Keine Ahnung. Ne? Also irgendwie sowas steht da ja dann logischerweise auch drin. Und vielleicht gibt es auch so Sondervereinbarungen.
Dirk Krampe Day? Das wäre doch was.
Ja, wäre super. Kann ich ja mal anregen.
Aber dann streichen wir ein paar Nullen.
Mit der Betonung auf Geld, obwohl keine Arbeitsleistung mehr, ne?
Das, ja, ja, ja.
Ja, genau, das ist, ja. Das.
Also alles wie immer, liebe
super.
Leute.
Ja, super.
Das ändert sich nichts zur Aktualität.
Letzte Woche habe ich einen Kommentar, oder vielmehr meine Frau hat das gelesen. Es wäre nun offensichtlich, dass wir uns gar nicht leiden könnten.
Wir beide?
Ja. Stand er vor zwei, drei Wochen?
Das kann ich nicht bestätigen.
Ich auch nicht, aber ich würde immer den Eindruck machen, als ob ich extrem von dir genervt wäre. Das wiederum ist nicht ganz falsch.
Liebe Leute, Sendung ist vorbei.
Ja.
Sendung ist vorbei.
Ja, hatte ich gedacht, thematisiere ich heute mal, um da mal energisch zu widersprechen.
Ich verstehe das nicht, woher das kommt, dieses Empfinden.
Vielleicht, weil du wieder über Handball gesprochen hast. Das ist ja tatsächlich so ein bisschen...
Moment, vielleicht sollten wir an der Stelle dazu sagen, dass du diese Sportart jahrelang begleitet hast und die sehr magst.
Ich mag die sehr, ja klar. Aber wir sind ja ein Fußball-Podcast.
Ja, dann können wir natürlich auch nicht über den Dirk Krampe Day sprechen, wo du für Arbeit Geld bekommst.
Die Diskussion darüber erledigt sich auch relativ schnell, weil den gibt es ja nicht und den wird es, glaube ich, auch nicht geben.
Das wäre wirklich überragend, oder? Du gehst 10 Jahre früher in Rente und kriegst jedes Jahr am 1. Juli einfach dein Jahresgehalt weiter ausgezahlt.
Ja, wenn es so wäre, wäre es natürlich toll, aber es gibt ja so eine Art ähnliches Modell, nennt sich Altersteilzeit.
Ja. Ja,
also dann kriegst du halt ein bisschen weniger und schon vorher und gestern von irgendwann, weiß ich nicht, wie heißen die Modelle dann, 4+4 oder so, dann machst du 4 Jahre weniger Gehalt und nach 4 Jahren darfst du dann in deine Passivzeit wechseln, kriegst aber dieses weniger Gehalt dann weiter.
Denkst du, du wirst dann diese Option wählen, um hier von einer billigeren Arbeitskraft ersetzt zu werden?
Nee, habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Ich weiß gar nicht, ob wir solche Modelle hier im Haus überhaupt haben. Also wüsste ich jetzt auch nicht. Wüsste ich gar nicht. Nee, ich glaube nicht. Aber im Moment kommt das auch noch nicht in Frage. Mhm. Wobei 4+4, dann wird es langsam Zeit.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Wer weiß, wie lange ich dann noch sonst da bin überhaupt.
Wirst du den 60. groß feiern?
Nein.
Schade. Ich dachte, grillen bei dir auf dem Hof.
Ich habe den 50. groß gefeiert. Die Location war auch super. Die gibt es nur leider jetzt gerade schon gar nicht mehr.
Wo war das denn?
Das war bei uns in der Nachbarschaft damals. Ich habe ja auch damals schon außerhalb gewohnt. Jetzt mittlerweile wohne ich woanders, aber auch außerhalb. Und das war so eine ehemalige Gaststätte, in die übrigens auch einen Bezug zu diesem Hause hier hat. Denn dort wurde mal seinerzeit die Partnerschaft mit der Münsterschen Zeitung vereinbart. Und das war eine Kneipe. Und die Kneipe hatte so eine Festscheune, die man mieten konnte. Und da habe ich mit ein paar Kollegen gefeiert, die auch rund um meinen Geburtstag haben. Ist aber mittlerweile leider Gottes geschlossen. Gibt es nicht mehr.
Ja, die Gastro, die hat ein paar Probleme. Übrigens muss ich an der Stelle Harry grüßen. Waldemar hat mich darum gebeten, den ich ja zuletzt vor dem Stadion getroffen habe, vor dem Spiel gegen Atletico, vor dem Rückspiel. Und er hat mich darauf hingewiesen, dass die beiden sich aus ihrer Schulzeit in, was ist das, Weilburg oder Wellburg in Mittelhessen kennen. Und sie wurden berufsbedingt getrennt. Naja, auf jeden Fall soll ich da schöne Grüße hinbestellen. Hast du jemanden getroffen, den du grüßen sollst?
Nein.
Ich habe gestern ein kurioses Erlebnis gehabt. Da hast du mit zu tun.
Erzähl.
Ja, du hast einfach ohne Rückfrage meine Nummer rausgegeben.
Ja, habe ich.
Ja.
Durfte ich nicht?
Doch.
Wollte ich doch gerade sagen.
Ja. Es war in Ordnung. Aber bitte passt auf, gebt nie Dirk Krampe eure Nummer, wer weiß, wo sie am Ende landet.
Ja.
Und da kurz Werbung an der Stelle, weil mir dieses Format mittlerweile unfassbar viel Spaß macht. Nee, das nicht. Es wird nämlich unten bei YouTube die Werbung gerade eingeblendet. Ich meinte eigentlich Gesundo, den Gesundheitspodcast hier im Hause, weil ich in den letzten Monaten da sehr viel über das Thema Gesundheit erfahren habe. Solltet ihr euch anhören, jede Folge ist gut 30 Minuten lang und da wird mit ganz, ganz vielen Vorurteilen aufgeräumt und noch dazu erfahrt ihr, wie ihr in ganz vielen Bereichen der Gesundheit vorbeugen könnt, indem ihr nicht so viele Süßgetränke trinkt wie Dirk Krampe, sondern zum Beispiel hier so ein Wässerchen, wie ich das tue. Prost. Außerdem könnt ihr für nur 3 Euro 3 Monate alle Plusartikel lesen. Und dafür müsst ihr nur unser BVB Plus Abo abonnieren. Also schaut vorbei auf rn.de/BVB-Podcast-Angebot. Ich war übrigens, was Angebote angeht, vor dem Spiel gegen Leverkusen auf der Intermodellbau.
Ach cool.
Das war überragend.
Ja, das ist auch überragend.
Boah, das war.
Habe ich immer früher von geträumt, als Kind so eine Eisenbahnanlage zu haben.
Was? Du hattest keine?
Nee, hatte ich nicht. Hatten wir damals keinen Platz für zu Hause.
Okay, ja. Wir hatten so eine Modelleisenbahn, wenn jetzt auch nicht riesig, ich sag mal doppelt so groß wie der Tisch hier. Und da konnte man aber schon gut was machen. Und mein Onkel, der hatte eine Eisenbahnlandschaft. Im Keller hatte der extra einen Raum, da stand nur diese Modelleisenbahn. Da konnte der unten reinklettern auch, weil das so groß war, um dann von innen Häuser zu verschieben und so weiter.
Miniaturwunderland in klein halt.
Ja, da sind wir noch weit von entfernt. Warst du mal im Miniaturwunderland?
Ja, ist das fantastisch.
Überragend, ne?
Ja, ist fantastisch. Es kommt da auch immer jeden Samstag auf, ich glaube, Dreisat oder sowas, einen ganzen Abend Geschichten aus dem Miniaturwunderland. Dann erzählen die immer, was sie wieder bauen und was kaputt geht und ist fantastisch.
Ja, das ist sehr toll. Dass die alles nachgebaut
haben. Mittlerweile brauchst du tatsächlich, musst du vorbestellen, glaube ich. Du kannst nicht einfach so hinfahren.
Echt?
Ja, ja, die sind sehr voll. Also wenn du da, dann gibt es da so Zeitslots und so. Und ein Kumpel von mir, der macht das jetzt im Sommer. Der ist irgendwie da in der Nähe in Urlaub und der hat sich jetzt schon einen Termin gebucht.
Ja, also ich kann nur sagen, dass es echt spektakulär ist. Die haben ja dann ein paar Städte nachgebaut und so ein Kram. Also das ist sehr originalgetreu.
Städte ist gut. Ganze Länder. Alaska und so und Amerika.
Okay,
und
das
so.
Muss aber neu sein. Also ist schon einige Jahre her, dass ich da war.
Das gibt es aber jetzt schon ein paar Jahre. Mhm. Sehr viel Liebe zum Detail, ne? Und
ja, es gab jetzt bei der Intermodellbau in der Westfalenhalle, also in diesen Messehallen, da gab's eine Halle, da war eine Lego-Fan-Ausstellung. Also da haben Privatpersonen quasi Lego gebaut und zwar auch die ganz alten Sachen. Ja, nicht dieser moderne Scheiß hier und so ein Kram, sondern wo du wirklich noch mit den Steinen kreativ sein musstest. Das war wirklich, hat Spaß gemacht, da reinzuschauen.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschlandticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Hat es dir Spaß gemacht, reinzuschauen? Thema der Woche gleich natürlich übrigens, warum Sebastian Kehl relativ bald nicht mehr beim BVB ist. Kann man das so ausdrücken? Nee, gucken wir gleich. Ja? Aber wir gucken jetzt zunächst mal auf das Spiel gegen Bayer Leverkusen. Damit starten wir sportlich in diese Sendung. Und ich finde, ja, dass man schon gesehen hat, warum Bayer Leverkusen in dieser Saison deutscher Meister geworden ist. Was die taktisch alles gut und richtig gemacht haben. Ja, sie lagen irgendwann zurück. Aber du hattest eigentlich in jeder Phase des Spiels das Gefühl, dass sie Herr der Lage sind, kann man das so sagen. Es gab immer nur einzelne Szenen. Ha, könnte man auch behaupten, beide Mannschaften haben sich neutralisiert. Das wäre jetzt ein bisschen der Klassiker. Aber die sind einfach echt gut. Und wen die dann noch von der Bank gebracht haben, das ist schon frech.
Ja, die Qualität der Bank hat mich, als ich auf den Aufstellungsbogen geguckt habe, kein Schick, kein Boniface, kein Wirtz und die Mannschaft war trotzdem gut.
Kein Palacios,
ja. Ja, ich glaube, dass dieses Spiel tatsächlich unter ganz besonderen Vorzeichen am Ende dann stattgefunden hat. Zum einen natürlich Bayer Leverkusen als feststehender deutscher Meister mit dann noch am Donnerstagabend einem ziemlich schwierigen Europapokalspiel. Wenig Erholungszeit, das war der eine Faktor. Der andere Faktor, das ist, glaube ich, das Entscheidende, Borussia Dortmund als Halbfinalist nach einem wirklich emotionalen Ausnahmespiel in der Champions League. Und ich glaube, spätestens am Donnerstagabend, als dann klar war, dass auch viele englische Vereine leider Gottes die Segel streichen, oder aus deren Sicht leider Gottes die Segel streichen mussten und damit ich glaube, ich habe es gestern irgendwo gelesen, es gibt eine 95-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass Platz 5 für die Champions League reichen wird. Und das, finde ich, hast du relativ deutlich gemerkt, dass da eine BVB-Mannschaft nicht mehr das Letzte aus sich herausgeholt hat oder rausholen konnte. Zum einen, weil du, glaube ich, nach so einem Ausnahmespiel, was auch sehr viel Kraft gekostet hat, du musst gucken, dass du vorher ja auch noch in Gladbach gespielt hast, da war es sehr warm. War auch sehr, sehr anstrengend, dieses Spiel. Dann 4 Tage später eben dieser Kraftakt gegen Atletico. Und dann kriegst du die Nachricht, wir sind Fünfter, Frankfurt ist keine ernsthafte Gefahr, ist ja jetzt auch rein rechnerisch sehr, sehr unwahrscheinlich. Dann müsste, glaube ich, müssten die alles gewinnen, Dortmund müsste alles verlieren,
ja,
und Torverhältnis
nicht.
Und so weiter. Wird also nicht passieren. Du weißt also im Prinzip, du hast dein Saisonziel eigentlich erreicht, und wer mal Mannschaftssport gemacht hat, auch wenn du es nicht willst, das führt dazu, dass du einfach auch nicht mehr den letzten Energielevel erreichen kannst. Das, finde ich, hat man deutlich gemerkt. Ich glaube, BVB wollte vor allem vermeiden, dass man da ins offene Messer auch läuft. Deshalb haben sie sehr, sehr kompakt gestanden, wie eigentlich auch im Hinspiel. Es war nicht ganz so extrem, aber es war so nach 20 Minuten, glaube ich, auch irgendwas mit 75% Ballbesitz für Leverkusen. Hat sich hinterher so ein bisschen relativiert. Am Ende waren es, glaube ich, 58% für Leverkusen. Aber du hast recht, das war die Mannschaft, die eine klare Struktur hatte, die auch super klare Abläufe hatte. Das war wirklich auffällig. Das sieht man im Stadion natürlich dann auch nochmal besser als im Fernseher, weil du einfach die Totale ja hast. Und am Ende war das schon ein leistungsgerechtes Unentschieden, muss man ganz klar sagen.
Ja, das finde ich auch. Also
es war jetzt kein Highlight-Spiel, ja. Also auch von Leverkusen nicht. Ich habe zwischendurch mal gesagt, okay, die einen wollen nicht so richtig, die anderen können es auch gerade nicht so richtig. Besondere Umstände, eben eine Mannschaft, die ihr erstes Saisonziel erreicht hat und glaube ich auch nicht darauf erpicht war, dort bis an die Grenzen zu gehen. Also die Leverkusener haben jetzt auch versucht, ein bisschen Kräfte zu schonen, und das Gleiche galt eben auf der anderen Seite für den BVB aus den eben geschilderten Gründen, und von daher war das jetzt, ja, es war so ein taktisches Ding irgendwie. Man hat jetzt nicht so viele Highlights gesehen, es plätscherte so irgendwie dahin, und Fahrtaufnahme ist dann natürlich irgendwie erst, als Borussia Dortmund in Führung ging, dann hat Leverkusen auch nochmal einen Zahn zugelegt, und ja, am Ende, finde ich, war das Unentschieden okay.
Das glaube ich auch, dass das Unentschieden absolut okay war. Es gab natürlich den einen oder anderen, der dann hinterher gesagt hat, ja, jetzt haben die wieder in der letzten Minute der Nachspielzeit ein Tor geschossen. Wir haben oft über diesen Bayern-Dusel in der Vergangenheit gesprochen, dass die spät noch Tore geschossen haben. Auch damals haben wir hier im Podcast, das weiß ich noch, regelmäßig darüber gesprochen. Das hat nichts mit Dusel oder Glück zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass du dir eine Mannschaft, einen Gegner über 90 Minuten natürlich dann teilweise auch zurechtlegst, müde spielst, dass der Gegner dann nicht mehr fokussiert genug ist, keine Kraft mehr hat, sich entsprechend zu konzentrieren, auch in den Zweikämpfen und so weiter. Ich will da auf diese Parade von Gregor Kobel mal eingehen. Dieser Freistoß da, der zur ersten Ecke führte dann in der Nachspielzeit und die zweite dann ja zum Gegentor. Ich habe im Stadion schon gedacht, du hast ja eine andere Perspektive, ich bin ja dann auf der Südtribüne nochmal quasi mehr hinter dem Tor, um zu sehen, wie der Ball auch fliegt, dass der auf jeden Fall vorbeigegangen wäre. Dann hat der ein oder andere zu mir gesagt, nee, da muss er auf jeden Fall hingehen. Dann habe ich bei Instagram so eine Frage gestellt an die Leute, um mal eine Tendenz zu bekommen, wie die das gesehen haben, und habe dazu noch so einen Screenshot gepostet. Und der Ball ging, ja, ich würde schätzen, einen halben Meter vorbei, grob. So, dann haben ein paar Leute gesagt, ja, hier immer sich auf Gregor Kobel einschießen und so. Das finde ich nicht. Ich wollte nur wissen, ja, wie die Leute darüber denken. Aus meiner Sicht, finde ich, muss er da am Ende die Finger sozusagen weglassen und ein besseres Gefühl dafür entwickeln, ob der Ball vorbeigeht oder nicht. Du schüttelst schon den Kopf, du siehst es anscheinend anders.
Ja, ein halber Meter ist nicht viel. Deshalb, also das kannst du, glaube ich, als Torwart dann in dieser blitzschnellen Entscheidungsfindung, du musst ja erstmal gucken, erstmal, wo stehst du selber? Du stehst ja eigentlich auf der anderen Seite, also zumindest ja ein bisschen zentraler in der Mitte.
Dann ist die Frage, warum steht er zentraler in der Mitte? Weil wenn er schon einen Tacken weiter dasteht, dann könnte man meinen, dass er besser abschätzen kann, ob der Ball daneben geht oder nicht. Jetzt sagst du wahrscheinlich, ja, er könnte den Freistoß auch rechts oben reinschießen. Dann kann er die Mauer vielleicht ein bisschen besser positionieren.
Am Ende hast du einen Sekundenbruchteil, und viel mehr ist es wirklich, glaube ich, nicht, bis du entscheiden musst, gehe ich dahin oder nicht. Und ich glaube, halber Meter, du hast natürlich in Torpfosten irgendwo hier in deinem Sichtfeld hier an der Seite, beide Torpfosten, weil du natürlich auch nach vorne guckst und so weiter. Du musst ja gucken, was der Schütze macht. Ich würde ihm da keinen Fehler ankreiden, weil du da auf Nummer sicher gehen musst als Torwart. Wenn der Schuss vielleicht länger unterwegs ist, wenn keine Mauer im Weg ist, wenn du eine klare Sicht auf die Flurkurve hast, auch den Ball sieht er natürlich auch relativ spät. Also wie gesagt, ich würde sagen, nee, eindeutig kein Torwartfehler. Er muss da hingehen, weil er das nicht riskieren kann. Und klar kannst du in der Zeitlupe immer sagen, ja, guck mal hier, da sieht man doch deutlich, wie der Ball fliegt und warum geht er denn da hin? Ja, der wäre daneben gegangen. Trotzdem, also aus Torwartsicht, glaube ich, weiß kein Torwart, aber aus Torwartsicht muss er dahin, einfach um kein Risiko einzugehen. Und du kannst natürlich so eine Ecke dann ja auch, ich meine, die haben das, jetzt reden wir ja gleich wieder über Standardgegentor und so weiter, das war das dritte Standardgegentor innerhalb von einer Woche. Aber es, von den dreien, die sie kassiert haben, war das Tor, was du am wenigsten verhindern kannst, weil es war eine perfekte Ecke und es war ein super Laufweg des Verteidigers, inklusive diverser Blocks, die da gestellt wurden, damit der Gegenspieler nicht mitkommt und so weiter. Das kannst du nicht immer alles so verteidigen. Also bei diesem Gegentor würde ich jetzt sagen, okay, das passiert dann mal. Andere Standardgegentore dürfen so natürlich nicht fallen. Und in der im Zusammenwirken sind es eben dann zwei Sachen. Einmal, dass du die Ecke nicht gescheit verteidigt bekommst und der Torwart hätte vielleicht die Ecke gar nicht zulassen müssen, indem er nicht hingeht. Aber wie gesagt, also ich würde jetzt sagen, sowohl die eine Sache als auch die andere Sache, keine Schuld bei irgendwem jetzt.
Also von einem Fehler will ich nicht sprechen. Ich glaube, dass es hätte verhindert werden können. Bevor wir zum Thema der Woche kommen, Lars Ricken, Sven Mislintat, Sebastian Kehl und so weiter und so fort, Verlängerung der Verträge von Tress und Kramer, glaube ich, ist eher eine Randnotiz, damit war absolut zu rechnen. Aber ein Satz noch bitte zur Offensive. Die Offensive war relativ mau, ja, also die beiden Flügelstürmer Jamie Bynoe-Gittens und Jadon Sancho hatten nicht ihren besten Tag. Das kann man, glaube ich, so sagen. Füllkrug war gefühlt auch nur beim Tor wieder zu sehen. Lag das daran, dass Bayer Leverkusen halt auch taktisch unfassbar viel richtig gemacht hat, weil sie schnell zugestellt haben? Oder liegt das auch ein bisschen an der Form der Borussen da vorne drin?
Ja, wenn wir dann noch Julian Brandt als Zehner dazu nehmen, der auch keinen guten Tag hatte, kann man das mit der Form, glaube ich, nicht so unbedingt stehen lassen, weil Brandt eigentlich ganz gut in Form war. Er hat einen schlechten Tag gehabt. Ich glaube, es war insgesamt sehr durchwachsen. Und gerade die Außenstürmer, also bei Sancho fällt es mir seit einigen Wochen oder eigentlich während der gesamten Zeit, die er hier ist, schon auf, dass er nicht das Selbstvertrauen hat, 1-gegen-1-Situationen. Er setzt immer an zu 1-gegen-1-Situationen, bricht aber häufig ab. Das war früher ein bisschen anders. Er hat früher eine bessere Dynamik da reinbekommen. Er traut sich nicht so richtig, weil er, glaube ich, auch weiß, dass er diese 1-gegen-1-Duelle gerade nicht gewinnt. Das ist meine Interpretation, würde ich jetzt mal so sagen. Ob es dann tatsächlich so ist, keine Ahnung, kann man darüber diskutieren. Und Bynoe-Gittens ist, glaube ich, noch nicht so weit, dass er durchgängig ein guter Startelfspieler in der Bundesliga ist. Er profitiert, wenn er reinkommt, natürlich sehr stark davon. Zum einen braucht er keine Anlaufzeit, ist sofort da und hat aber dann Gegenspieler, die schon ein bisschen müde sind, was ihm auch gut tut. Und auch bei ihm halt kaum gewonnene 1-gegen-1-Duelle und damit hängt dann auch so ein Füllkrug in der Luft. Das muss man auch sagen. Der ist natürlich schon in gewisser Weise ein bisschen darauf angewiesen. Er ist sehr oft auch in Räume gestartet, hat auf Flanken gewartet, aber es kam gar nicht zu der Situation, dass man mal durchgekommen ist bis zur Grundlinie. Das war viel zu selten der Fall. Offensive ist insgesamt ein Thema dieser Saison, finde ich. Denn wir haben schon Spiele erlebt, nicht nur im Signal Iduna Park, sondern auch auswärts, wo Borussia Dortmund wirklich eine Fülle guter Chancen herausgespielt hat. Das ist auch in dieser Saison jetzt nicht von der Anzahl her, glaube ich, liegen wir da deutlich unter den Werten von vergangenen Spielzeiten. Hat mit Qualität von natürlich der Mannschaft auch zu tun, wenn du halt einen Sancho in Topform hast, wenn du einen Haaland hast, einen Bellingham hast, der den Ball da auch hinbringt, wo er hin muss und so weiter und so weiter. Aber so als Fakt steht einfach, Dortmund kreiert nicht so viele Chancen mehr, wie das früher vielleicht schon mal der Fall war. Und dann hängt natürlich gerade so ein Mittelstürmer, der auch darauf angewiesen ist, so ein bisschen in der Luft. Er war dann am Ende da, als er gebraucht wurde, auch gutes Auge. Das war insgesamt ein guter Spielzug ja auch. Ne? Die Ablage vom Brand nach außen, irgendwie mit der Hacke, glaube ich. Das zeigt eben auch seinen Fußballinstinkt, den er immer hat. Und Sabitzer, sehr, sehr gefühlvolle Flanke, weil er gesehen hat, dass Füllkrug dann eben auch ein bisschen Platz hatte. Schönes Tor, aber von diesen Szenen gab es insgesamt zu wenig.
War der haltbar für Radetzky? Ich glaube schon, oder?
Man sieht, dass er den Arm ja, dass er die Faust ja dran hat oder die Hand dran hat. Der hatte eine ziemliche Wucht.
Ja, das weiß ich, dass er eine ziemliche Wucht hatte. Aber ja. Ich bin übrigens generell nicht so überzeugt von Lukas Radetzky.
Nee, also ich habe das mal spaßeshalber irgendwann gesagt. Leverkusen wird Meister, trotz eines Torwarts, der, glaube ich, nicht so außergewöhnlich gut ist wie viele andere in der Mannschaft. Das ist schon so. Der kann auch schon super Spiele haben, aber er hat auch schon mal so den einen oder anderen Bock dazwischen.
Weißt du, bei wem das früher auch so war? Der ist zweimal deutscher Meister geworden. Einmal mit Kaiserslautern und einmal mit Bremen. Beide Male habe ich gesagt, trotz dieses...
Nein.
Tim Wiese war nicht so schlecht.
Also Team Wiese deutscher Meister geworden, weiß ich gar nicht.
Nein, glaube nicht. Nein. Andreas Reinke.
Ach, ja, guck.
Mhm. Also das war ja mit allem Respekt eher ein durchschnittlicher Keeper in der Bundesliga. Zweimal deutscher Meister geworden. Mit den Aufsteigern aus Kaiserslautern, die hatten auch eine geile Truppe mit Ratinho, Olaf Marschall, Hani Ramsi. Oder? War der da schon bei Kaiserslautern?
Der Iraner.
Der Iraner, ja, genau.
Er war Iraner.
Nein, der war Ägypter.
Ägypter?
Ja.
Wer war denn Iraner?
Hashemian.
Hashemian, genau.
Ja, der Hubschrauber.
Gut.
Medi Medavikia, kennst du den auch noch?
Medi Medavikia?
Ja, auf Wikipedia, auf jeden Fall. Der war Iraner auch.
Der war auch Iraner.
Ja. Ja. Ali Day war auch Iraner.
Ich glaube ja.
Boah, jetzt geht's aber richtig rund. Der hat mal bei Bayern München gespielt.
Ja, wir schweifen schon wieder ab.
Ja, sind die Leute wieder sauer, dass wir abschweifen. Naja.
Das ist jetzt keine Kritik an deiner Gesprächsführung.
Nee, nicht, dass die Leute wieder denken, Dirk Krampe mag mich nicht. Folgt bitte unbedingt Dirk Krampe unter @DirkKrampe. Überall, wo es @DirkKrampe gibt, könnt ihr ihm gerne folgen. Zum Beispiel auf Twitter und mir unter @SaschaStaat, auch sehr gerne bei Instagram.
Sind wir schon fertig, oder?
Nein, aber ich habe das jetzt zwischendurch einfach mal. Warum auch nicht? Ja. So, pass auf. Jetzt geht's rund. Mir nichts, dir nichts, starte ich in den Montag hinein und bekomme eine Nachricht auf einem Kurznachrichtendienst übermittelt. Oh, Ricken, damit hätte ich jetzt aber nicht gerechnet. Du auch nicht? Wobei, pass auf, als das mit Thomas Broich durchsickerte und bekannt wurde, da hätten wir eigentlich schon sofort... Ja,
aber Broich wird jetzt nicht Nachfolger von Ricken.
Ja, aber er ist natürlich auch schon... Da holt man wieder sehr viel guten Input rein, wie ich finde übrigens. Also das ist...
Damit möchte man, glaube ich, eher insgesamt eine Lücke füllen, die man hatte. Und jetzt kommt ja im Sommer noch eine dazu, dass eben die Bindestelle zu den Profis durch Otto Addo ja wegfällt, der ja dann Nationaltrainer Ghanas wird. Aber Broich wird sportlicher Leiter des NLZ und wird nicht jetzt der Nachfolger als Direktor des Nachwuchsleistungszentrums von Lars Ricken. Also überrascht hat mich jetzt die Personalie ehrlich gesagt nicht so sehr. Wir haben vor ein paar Wochen tatsächlich mal drüber diskutiert. Habe jetzt nicht so viele Schnittmengen gehabt mit Lars Ricken. Wir haben aber mal einen schönen Podcast mit ihm gehabt.
Weißt du, er war zweimal im Podcast. Ja, er war einmal vor einigen Jahren schon im Podcast. Da war das Format von uns noch gar nicht so alt.
Ja, und jetzt letztes Jahr war das erst, ne?
Und letztes Jahr war er...
Vor Publikum.
Vor Publikum war er auch mit dabei. Ja, genau.
Und von daher so richtig tief in seine Gefühlswelt konnte ich jetzt auch nicht eindringen sozusagen. Aber ich habe immer so das Gefühl gehabt... Gerade auch, wenn wieder natürlich viel Diskussion und um Watzke und auch um Sportdirektor und so weiter. Ich habe immer gedacht, der ist eigentlich ganz froh, dass er diesen schönen Posten hat, wo er viel seltener in der Öffentlichkeit ist. Und der genießt das auch so ein bisschen, weil er ist jetzt auch nicht unbedingt ein Typ, wo ich jetzt sagen würde, hey, der Kamera, okay, hier bin ich. So, ne? Also ich gehe mal eine kleine Kurve und vermeide das mal.
Das wird jetzt anders.
Das wird jetzt anders. Und von daher ist es deshalb vielleicht ein bisschen überraschend, aber natürlich passt es komplett so in das strategische Denken von Aki Watzke auch, Leute aus dem eigenen Stall dann vielleicht darauf vorzubereiten. Das kriegt man dann auch gar nicht so mit. Vielleicht hat man ihn vernünftig auch darauf vorbereitet. Er hat ja nun über seine Erfolge in der Jugend, in der Arbeit, müssen wir nicht diskutieren. Ich glaube... 11 Meistertitel, über 100 Profis, die aus dem NLZ hervorgegangen sind. Nicht alle sind es über Borussia Dortmund Profis geworden, aber eben auch einige. die erfolgreiche Arbeit, darüber müssen wir nicht diskutieren. Und von daher war das fast schon eine naheliegende Entscheidung. Also alles, was so an Spekulationen kam, gerade so in Richtung Bobic oder Khedira oder sowas.
Das konnte Sami Khedira?
Ja.
Das kann, also.
Konnte man alles knicken. Und ja, ich glaube, Krosche war vielleicht die einzige Ausnahme, weil zumindest so, was wir wissen, hat es dort tatsächlich auch mal Sondierungsgespräche gegeben. Da gab es aber das Problem, dass Frankfurt ihn, glaube ich, auch von vornherein, dass relativ schnell klar war, der kommt da gar nicht weg. Und dass es dann am Ende eine interne Lösung wird.
Das ist kein Schocker.
Ist kein Schocker, eben. Das, also Aki Watzke war immer jemand, der gesagt hat, Stallgeruch hat uns noch nicht geschadet. Kann man darüber diskutieren, ob das wirklich so ist. Ob manchmal nicht auch die externe Sicht eines Außenstehenden vielleicht auch für Frische sorgen kann. Aber hat mich jetzt ehrlich gesagt dann am Ende nicht so sehr überrascht.
In dem Zusammenhang ist natürlich ganz, ganz entscheidend und wichtig, und deswegen würde ich das gerne von dir wissen, Dirk. Ich glaube, also schätze die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ein, dass Sebastian Kehl im Jahr 2025 nicht mehr für Borussia Dortmund arbeitet. Kurz und knapp, wie siehst du das? Glaubst du das auch?
Wird auf jeden Fall schwierig, glaube ich auch. Nicht jetzt vordergründig, weil er den Posten nicht bekommen hat. Ich glaube, mit so einer Entscheidung muss er auch rechnen. Er ist noch relativ jung als Sportmanager und vielleicht würde ihm das einfach gut tun, auch noch ein bisschen dazu zu lernen, noch mehr Erfahrung zu sammeln. Und wenn der erste Schmerz oder die erste Enttäuschung natürlich dann auch irgendwann mal verstrichen ist, dann wird es darauf ankommen, kann er sich einreihen in dieses Gefüge, in dieses Neue. Also Ricken steht über ihm sozusagen, er hat die Gesamtverantwortung, aber er behält ja seinen Posten, so ist es jetzt ja nicht. Er teilt sich ein paar Aufgabenbereiche, also was das Thema Kaderplanung angeht, wird er natürlich jemanden noch an seine Seite bekommen, der ihm aber unterstellt ist. Das war, glaube ich, wichtig für Sebastian Kehl. Ich glaube, er hätte nicht eine Konstellation mitgetragen, wo Sven Mislintat über ihm steht. Aber er steht formal zumindest unter ihm. Im Idealfall soll das ja sowieso dann eine Entscheidung sein, die auch gemeinsam getroffen wird. Und ich finde auch, dass Mislintat ist natürlich ein Unbequemer, der mit seiner Meinung nicht hinterm Berg hält, der auch eine klare Philosophie hat, die vielleicht sich nicht immer deckt mit allen anderen. Aber das kann eigentlich auch, wenn alle bereit sind, das zuzulassen und man am Ende dann in einer Diskussion auch zu gemeinsamen Standpunkten kommt, dann kann das durchaus auch befruchtend sein. Das wird die Kernfrage sein. Kann Sebastian Kehl sich in diese neue Situation einfügen? Ich glaube auch, dass Lars Ricken sich das erstmal angucken wird. Es wurde ja jetzt auch thematisiert, dass Gespräche mit Sebastian Kehl laufen sollen. Also es wird ihm ein Angebot gemacht werden.
Ab Sommer.
Ja, weil natürlich ist totaler Quatsch ist, wenn Lars Ricken jetzt am 1. Mai seinen Posten antritt und am 5. Mai darüber entscheidet, ob er den Vertrag verlängert.
Verstehe ich absolut. Aber dass man das auch extra noch in eine Pressemitteilung schreibt, dass ab Sommer dann da nochmal Gespräche geführt werden, die Passage kann man ja auch weglassen.
Man könnte sie weglassen, aber damit stellt man eben auch klar, dass Ricken sich erst ein Bild verschaffen soll, wie die tägliche Zusammenarbeit funktioniert. Natürlich ist das ist ein hochbrisantes Thema, weil natürlich die Konstellation schon jede Menge Zündstoff auch in sich trägt. Und ja, es wird am Ende auf Kehl ankommen, wie er diese Situation annimmt. Wir haben ihn gestern beim Training haben wir ihn gesehen, er hat allerdings nicht zu uns gesprochen, er wirkte da recht gelassen. Er weiß es, glaube ich, jetzt mittlerweile auch schon seit ein paar Wochen. Also von daher ist es jetzt, er wurde jetzt nicht am Montag überrascht, also so ist es nicht. Und von daher hatte er auch ein bisschen Zeit, das zu verarbeiten. Natürlich wird das an ihm nagen, weil er ist super ehrgeizig. Und ich sehe auch noch nicht, dass er auf jeden Fall das Ende seines Vertrages erlebt, geschweige denn, dass er verlängert im Sommer. Also das werden noch spannende Wochen da.
Wenn ich von meinem hart ersparten Geld 100 Euro bei Dirk & Win ins Wettbüro einzahle, wie viel kriege ich am Ende zurück, wenn Sebastian Kehl 2025 nicht mehr beim BVB arbeitet?
Ja, vielleicht 105.
Das ist wenig.
Das wären 5%.
Ja, aber die Quote ist verheerend gering.
Ja gut, aber leg mal 100 Euro an, da kriegst du dann vielleicht 1,25.
Na gut, das lasse ich gelten.
Nein, aber ich hoffe schon, dass...
Ich reiche ihm die Hand.
Ja, das ignoriere ich jetzt mal. Also mich würde das eigentlich freuen, wenn er sich dieser Aufgabe stellen würde, auch dass er vielleicht auch sehen kann, dass da was draus erwachsen kann. Aber natürlich, also das Vermisseln, das ist ein Riesen-Alpha-Tier. Sebastian Kehl ist kein kleineres Alpha-Tier. Und ob es da nicht dann mal irgendwann knallt, das weiß ich nicht. Aber auf der anderen Seite, ehrlich gesagt, zwischen Michael Zorc und Hans-Joachim Watzke war auch nicht immer alles Friede vor der Eierkuchen. Die haben, glaube ich, auch schon mal kontrovers diskutiert. Am Ende geht es dann eben um die gemeinsame Strategie und das Wichtigste, den bestmöglichen Erfolg für den Verein. Das ist schwierig, wenn man Riesen-Egos in den Positionen hat, aber ich glaube, es gibt keinen Bundesliga-Verein, wo auf diesen Positionen nicht Leute mit Riesen-Ego sitzen.
Also wenn jetzt hier noch Florian Gröger säße, da kämen wir im Raum hier nicht mehr aus.
Ja, aber mit dem musst du ja zum Beispiel, diskutier mal mit Florian Gröger über einen guten Überschriftenvorschlag für einen Online-Text. Mhm. Da hat er natürlich auch klare Vorstellungen. Und weniger als Optimum ist nie gut.
Mhm. Ja, verstehe.
Also, das meine ich aber, man kann immer diskutieren und kontrovers diskutieren. Am Ende geht es ja darum, dass das Ergebnis produktiv ist. Ne? Also die Chance ist durchaus real, dass es da eine Veränderung noch geben könnte auf Dauer. Denn natürlich wurmt den Sebastian Kehl das. Da kann man sicher sein.
Glaubst du, für den Fall, dass Kehl dann gehen sollte, dass sie die Stelle überhaupt neu besetzen? Oder macht das nicht einfach dann misslintert?
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, man hat schon auch genau sich erkundigt, wie das in Stuttgart war, wie das in Amsterdam war, wie in welchen Kernbereichen der Arbeit Sven Mislintat gut war. Und wenn du dir die Mannschaft des VfB Stuttgart anguckst, dann hat er die gut zusammengestellt. Also das ist das, was ihn ausmacht. Kaderplanung, Talente entdecken, in Nischen suchen, wo nicht alle hingucken. Auch Potenziale entdecken, wo nicht jeder, also bei Florian Wirtz musst du ja nicht groß hingucken, da siehst du, dass der ein Weltklassespieler werden kann, der ist auf einem guten Weg. Aber wenn du dann halt, was weiß ich, nimm dir mal Karasor. Den hat er ja, der war ja auch mal in Dortmund zum Beispiel, oder Führich, das Gleiche. Beide waren mal in Dortmund und passen in dieses Gefüge in Stuttgart wunderbar rein und haben sich dort echt zu tragenden Säulen entwickelt. Solche Leute zu sehen, dass ein Jadon Sancho sieht jeder. Den hat auch damals jeder gesehen. Jamie Bynoe-Gittens hat auch damals jeder gesehen, dass das ein guter Spieler werden wird. Youssouf Moukoko musste man nicht drüber reden. Aber Shinji Kagawa zum Beispiel. Ne, der kam für 300.000 Euro damals aus der zweiten japanischen Liga. Und da hat jeder gesagt, ja gut, jetzt holen sie so einen, haben wir noch ein bisschen gespaßt. Ja, der japanische Markt ist ja auch wichtig. Dann holst du dir so einen Spieler und dann hast du hier 20 japanische Journalisten rumlaufen. Und
wir hatten 20 japanische Journalisten.
Ja, hatten wir. Und in Japan ist das ein Riesending auf einmal, weil so einer in der Bundesliga spielt. Da gab es ja damals, glaube ich, ja, Sebe wird es gegeben haben, aber sonst gab es noch gar nicht so viele Japaner in der Bundesliga. Und wir hatten das dann so als Testballon sozusagen mal so ein bisschen auch bewertet. Und auf einmal entwickelt der sich hier zu einem richtig guten Mittelfeldspieler. Ne? Und dieses Auge zu haben, das ist seine Stärke. Und ob die anderen Bereiche, die so ein Sportdirektor im Posten mitbringt, ob das dann auch seine Stärke ist, ist eine andere Geschichte.
Also, die spielen ja jetzt dann im Sommer wieder gegen den Verein von Shinji Kagawa. Das zeigt auch viele, viele Jahre später, dass das ganz gut funktioniert hat und dass Mislintat da immer einen guten Blick hat. Natürlich, da sollten wir uns nichts vormachen, wird es auch in Zukunft Transfers geben, wo wir hinterher sagen, das hat nicht ganz so gut funktioniert. Ja, das ist halt
aber
das
immer, ne, dass die Erfolgsquote, die Bayer Leverkusen in diesem Jahr hatte, die wird auch nicht immer so hoch sein. Also die war sehr hoch, aber die wird nicht immer so hoch sein.
Problem ist halt, oder das Ziel müsste es sein, sagen wir es mal so, wenn du in Zukunft wieder solche Spieler verpflichten kannst, die auf einmal komplett durch die Decke gehen, dass du die auch mal hältst. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Ja, ich weiß, ich verstehe schon, die Premier League hat deutlich mehr Geld, aber...
Es ist auch Teil des Geschäftsmodells, muss man auch ganz klar mal sagen. Also Borussia Dortmund wird in diesem Jahr ja erstmals jetzt seit 2-3 Jahren wieder keinen sehr, sehr hochwertigen Transfer machen. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass vielleicht so ein Daniel Mahlen, falls man ihn verkauft, vielleicht 40 Millionen bringt. Ich weiß nicht, ob da die Grenze sein würde. Aber ich rede ja jetzt auch von Bellingham, Haaland, Dembélé, diese Größe. Ja, also die machst du auch nicht jedes Jahr, ist ja klar. Jetzt gab es mal wieder ein paar Jahre hintereinander, wo das funktioniert hat. Sancho hat ja nun auch viel gebracht. Selbst Pulisic hat damals, glaube ich, 60 Millionen
gebracht. Ja, Aubameyang hat viel gebracht und so weiter.
Aber du wirst nicht, da musst du auch wieder hinkommen. Weil das einfach Teil des Modells ist, dass du auch über diese Schiene, über Transfers, über Entwicklung von Spielern und sie dann eben dann weiterzugeben mit einem deutlichen Gewinn, dass du dort auch wieder Gelder akquirierst. Und auch dafür hat man ihn, glaube ich, zurückgeholt.
Findest du diese Lösung insgesamt jetzt eigentlich gut?
Ja.
Mit Ricken, Vorstand Sport und Mislintat Kaderplaner?
Ja, doch, finde ich gut, weil ich glaube, du brauchst, oder es war immer auch eine Stärke des BVB, dass man Kontinuität hatte. Und das ist schon eine gewaltige Umwälzung. Wenn du überlegst, wir haben vor 2 Jahren den Sportdirektor ausgetauscht, mit Ansage zwar, aber man hat sich auch gut darauf vorbereitet. Kehl ist, glaube ich, seit 2018 im Geschäft oder in Diensten des BVB wieder. Und der hat Hans-Jörg Watzke ja irgendwann mal gesagt, die längste Onboarding-Phase der Geschichte. Also der konnte natürlich auch im Schatten von Michael Zorc gut lernen und sich dann eben auch selbst weiterentwickeln. Aber jetzt hast du natürlich nochmal eine Riesenzäsur, weil so patronatsmäßig wie Aki Watzke an der Spitze gethront hat oder immer noch thront, das musst du, und dann über so einen langen Zeitraum, das musst du erstmal hinkriegen und guck dir andere Vereine an, wo du diese Umsetzungen hattest, da war auch viel Unruhe. Guck dir München an. Erstmal ist Uli Hoeneß einer, der trotzdem immer noch mitmischt. Auch Karl-Heinz Rummenigge hat immer noch mal was zu sagen. Und die Nachfolgeregelungen haben jetzt nicht immer so gut funktioniert und dadurch hast du automatisch auch Unruhe in der Truppe. Und ich glaube schon, dass der Übergang hier geräuschloser sein wird. Und du hast dazu noch den Faustpfand, dass du Watzke noch ein Jahr im Hintergrund hast. Der wird auch danach natürlich... Der wird nicht mehr auftauchen in der Öffentlichkeit, aber der wird natürlich immer noch auch da sein und als Ratgeber zur Verfügung stehen. Und ich glaube, das macht es dem Lars Ricken ja auch leichter, weil dieser Job ist natürlich vom Profil her schon ganz was anderes als das, was er bislang gemacht hat.
Also ich finde es generell auch gut. Natürlich können wir das jetzt im Vorfeld so sagen, das wird bestimmt funktionieren, aber das Argument, was du gerade gebracht hast, das ist sehr, sehr schlüssig. Wir müssen uns nur ansehen, wie es halt bei Bayern München funktioniert hat. Die Lösung mit Salihamidzic, die hat am Ende, finde ich zumindest, eigentlich überhaupt nicht funktioniert.
Guck dir Leipzig an, so also. Guck dir Leipzig an, wo Minzlaff nicht mehr da ist. Es gibt auch andere Beispiele noch. Also wenn so starke Figuren dann auf einmal weg sind, auch wenn sie dann, also Aki Watzke wurde ja auch kritisch gesehen und es gibt ja auch viele Stimmen, die so sagen, es braucht da endlich auch mal ein bisschen Moderne und ein bisschen frischen Wind und andere Denkweisen, weil das war jetzt auch schon über die Jahre so dermaßen eingefahren, kann man auch nachvollziehen, so eine Argumentation, aber du musst ja gucken, dass der Betrieb reibungslos weitergeht. Man wird das sehen. Am Ende geht es natürlich nicht darum, ob jemand 35 Jahre schon im Verein ist und der Jahrhunderttorschütze im Champions League-Finale 97 war, sondern da geht es natürlich um sportliche Qualifikation und kann ja diesen Job auch ausfüllen. Darum geht's. Aber ich glaube, zumindest die Voraussetzungen sind nicht schlecht.
Glaubst du, dass für Kehl ein prominenter Nachfolger kommen wird?
Das ist Spekulation. Den Fall haben wir ja jetzt ja auch noch nicht. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass man hört ja, dass er der sehr, sehr fleißig sein soll. Das glaube ich auch. Der ist wirklich auch immer früh da, lange da und hat auch selten freie Tage und so weiter. Dass er auch schon vieles angestoßen hat. Also ich glaube zum Beispiel dieses Thema enger Austausch mit den Medizinern. Wenn du siehst, dass die Zahl der Muskelverletzungen in diesem Jahr doch auch deutlich zurückgegangen ist, das war dort schon mal deutlich schlimmer. Es hat auch schon ein bisschen was funktioniert und er hat Dinge auch angestoßen, die langfristig Erfolg haben werden. Er war aber, glaube ich, nicht unbedingt nah genug an der Mannschaft dran. Und vielleicht kann er sich jetzt ein bisschen auf Kernsachen auch wieder konzentrieren. Und natürlich, das ist ja beim Trainer nicht anders. Wenn junge Trainer so wie Terzic oder unerfahrenere Trainer so wie Terzic, die machen auch Fehler. Also hat auch wahrscheinlich Kehlfehler gemacht. Und eine Konsequenz ist, dass sie nicht gedacht haben, dass er jetzt schon reif genug ist für diesen Schritt. Aber vielleicht kann man daraus lernen, ne? Der Trainer lernt auch, das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Also es gibt ja ein kaum größeres Stahlbad als Borussia Dortmund oder was weiß ich, dann auch den FC Bayern, das hat auch die Julian Nagelsmann vielleicht nicht bestreiten, wo du als junger Trainer so viele Einflüsse erlebst und so viele Sachen erlebst, wo du auch irgendwann langfristig von profitieren kannst. Ne? Und das kann auch Kehl vielleicht. Vielleicht kann er auch aus diesen 2 Jahren, die es jetzt waren, schon mal so eine kleine Bilanz und einfach sagen, okay, jetzt fangen wir mal nochmal neu an.
Ich glaube, ich habe heute irgendwas gesehen von Richtung Kehl und HSV.
Haben die Kollegen der Hamburger Redaktion der Zeitung mit den ganz großen Buchstaben, glaube ich, aufs
Abendblatt? Nee.
Ja, das stand auf jeden Fall in der Bild. Hamburg, glaube ich. Ja. Aber ich meine, Hamburg ist ein Traditionsverein.
Ganz ehrlich.
Aber ganz ehrlich. Ob du dir das antun möchtest, weiß ich jetzt auch nicht. Ne?
Ich glaube, wenn jetzt Kiel aufsteigt und ist es Düsseldorf oder St. Pauli, einer von beiden, dann ist der HSV der Dino der zweiten Liga.
Ja.
Großartig.
Es ist schon Wahnsinn, ja. Und da siehst du auch dran, was das auch für ein heißer Stuhl da ist, ne? Und da arbeitet nicht nur der Trainer eben permanent unter dem Brennglas, sondern eben auch so ein Sportmanager, der die Mannschaft zusammenstellt. Und wenn es nicht funktioniert, ist da richtig High Life. Das unterscheidet Hamburg wahrscheinlich nicht so sehr von Dortmund. Da käme man vielleicht vom Regen in die Traufe, ich weiß es nicht.
Also den Job würde ich nicht machen.
Ja, gut, das sagt man ja oft. Als Jürgen Klopp vom BVB wegging, hieß es auch immer, ja, wer soll dem denn nachfolgen? Das kannst du ja gar nicht erfüllen als Trainer. Es finden sich aber immer welche, die es zutrauen und die es machen. Und es wird sich auch jemand finden, der bereit ist, Manager beim HSV zu werden. Ob das Sebastian Kehl ist?
So verrückt soll es geben.
Vielleicht funktioniert es ja auch.
Ja, ich will es nicht ausschließen.
Also wenn man immer nur negativ denkt, dann sollte man es auch lassen. Aber man muss schon ein gewisses Selbstbewusstsein haben, um so einen Job dann auch anzugehen.
Abschließend dazu, weil wir sicherlich noch ein paar Hörerfragen auch zu dem Thema beantworten werden. Gibt es noch was, was du auf jeden Fall anfügen möchtest zu der Personalie Ricken, Mislintat, der Konstellation mit Kehl und so weiter?
Nee, also eigentlich habe ich das ja schon ausführlich auch ausgeführt. Ich würde mir eigentlich persönlich wünschen, dass, weil er auch ein verdienter Spieler ist, des BVB und er auch hier seine Wurzeln sieht, dass das irgendwie funktioniert mit Sebastian Kehl.
Okay, interessante Meinung dann nochmal zum Ende raus. Dann kommen wir, wie immer, zu den Hörerfragen. Oh, möchtest du husten? Ja, ich habe den Eindruck,
sitzt
hier ein Frosch im Hals.
Nee, ich habe mich tatsächlich verkühlt. Letzte Tage, als es dann doch wieder abends, als ich mit dem Hund raus war, irgendwie nur 2 Grad war. Nee, da
ja, ich habe dir gesagt, du sollst Klamotten anziehen, wenn du mit dem Hund spazieren gehst.
Ah, okay, ja gut. Ja, ich hatte noch die 20 Grad vom Wochenende davor in den Knochen irgendwie und habe gedacht, ach komm.
Ja, also lieber Wettergott, es ist wirklich der letzte Rotz. Finde ich auch nicht in Ordnung um die Jahreszeit. Ich gucke jetzt gerade mal in die Wetter-App, ob das jetzt nächste Woche
ist. Ich habe da heute noch ich habe natürlich heute Morgen bei 1 Grad hatte ich einen Termin zum Reifenwechsel auf Sommerreifen. Da habe ich noch zu dem Menschen dort.
Das ist wirklich überragend.
Ja, ist geil. Der Termin habe ich auch schon, aber ich habe immer Termine so Ende April. Ich habe zu dem Menschen dort, der ist ein Nachbar von mir. Aber auch noch gesagt, weißt du was, das wird sich noch weiter verschieben. Irgendwann hast du dann, dass die Leute erst im Januar ihre Winterreifen aufziehen und aber auch erst Mitte Mai dann wieder umsteigen.
Von O bis O, sagt man auch. Von Ostern bis Oktober.
Ja, das guck mal, wann war Ostern? Das
war wann war Oktober, wollt ihr jetzt wissen? Ey. Ostern war dieses Jahr relativ früh. Ja?
Also ich habe die Winterreifen im November aufgezogen. Mhm. Das weiß ich noch.
Dienstag angeblich 20 Grad. Oh, jetzt am Sonntag schon 20 Grad.
Ja, es wird jetzt wärmer am Wochenende.
Und nächste Woche Mittwoch 25 Grad. Ist nächste Woche schon Hinspiel, ne?
1. Mai, ja.
Ja, okay. Dann finde ich das gut. Ja, das gefällt mir. So, jetzt aber Hörerfragen. Oh, wie viele gute Spiele brauchen wir in dieser Rückrunde noch, damit Edin eine Jobgarantie ausgesprochen bekommt? Natürlich war längst nicht alles Gold. Was kennst du? Eins, sagst du?
Aber, keins.
Ach so, keins, ja.
Nein, das steht fest.
Ja. Das wird so sein. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, das beurteilt Experte Dirk Krampe. Bitte sehr.
Kann ich so gesehen, ich kann ja nicht in die Glaskugel gucken. Wenn es, also eins ist klar, nochmal so eine Hinrunde wie in dieser Saison darf er sich, glaube ich, dann wirklich nicht erlauben. Das war Weihnachten schon am seidenen, hing alles am seidenen Faden. Wenn du jetzt rein auf die nackten Zahlen guckst, hat er einen Punkteschnitt, der, glaube ich, sich in dem Bereich bewegt, der vergangenen Jahre auch. Und die Kernkritik ist ja, glaube ich, nicht, dass man mal ein Spiel verliert, sondern die Kernkritik ist, glaube ich, dass sich der Fußball eben nicht so weiterentwickelt, dass es nicht so ansehnlich ist, nicht so begeisternd. Und ich glaube, das hat man schon auf dem Zettel auch in Dortmund. Aber auch da, was passiert denn, wenn du permanent den Trainer wechselst?
Kommt Unruhe rein.
Dann kommt tatsächlich Unruhe rein.
Wobei, Dirk, es war natürlich nach dem Mainz- und Augsburg-Spiel Ende des vergangenen Jahres auch durchaus Unruhe drin.
Ich habe auch nicht gedacht. Ich habe damals, ehrlich gesagt, ich hatte da schon Urlaub. Ich weiß es noch, dass ich mit den Kollegen geschrieben habe und wir hatten damals eigentlich nicht gedacht, dass er das in diesem Sinne so überlebt. Ja, aber auch das ist typisch Dortmund, ne? Dass man eben dann nicht sehr, sehr schnell handelt. Ich weiß nicht, ob es auch eine Sache von Alternativen war damals, keine Ahnung. Die Rückrunde ist besser geworden, auch ein bisschen der Fußball, finde ich. Wenn du dann so ein Spiel wie Atletico siehst, das war dann mal wieder so richtig begeisternder BVB-Fußball. Das wirst du nicht jede Woche hinkriegen. Sonntag war dann ja schon wieder ein bisschen ernüchternder. Ja, also ich glaube, der Fußball muss sich insgesamt weiter erkennbar weiterentwickeln. Das wird so die Messlatte sein. Aber er hat durch das Halbfinale Champions League, das musst du ja auch mal sehen, was man dort an auch Geldern generiert dadurch. Das hilft dem Verein ja nun auch weiter. Und eben durch den Punkteschnitt, der rein statistisch gesehen nicht schlechter ist als in den Vorjahren. Man wird wahrscheinlich irgendwo wieder bei 65 Punkten oder sowas rauskommen. Das reicht dann trotzdem wahrscheinlich nur zu Borussia Platz 5.
Dortmund sollte meiner Meinung nach immer das Ziel haben, über 70 Punkten zu landen.
Ja, das ist auch, glaube ich, so eine Denkweise, die im Verein natürlich auch verbreitet ist. Aber du leidest immer noch unter der Hinrunde, ne? Das muss man ganz klar sagen. Da waren einfach zu viele Aussetzer dabei und vielleicht muss man da mal ansetzen. Woran lag das? Ist das wirklich eine Sache der Belastung gewesen? Du hast sehr viele englische Wochen in Folge auch gehabt. Ich glaube, ab Oktober waren es, glaube ich, 7 oder 8
in Folge. Aber entschuldige, Dirk, wenn ich da dazwischen grätsche. Das haben die anderen Spitzenmannschaften auch.
Haben sie auch, vielleicht. Ja, aber guck, er ist ja nicht als Verteidiger auftreten. Aber wenn du mal siehst, warum war denn Leverkusen dies Jahr so gut? Weil Alonso tatsächlich die Europa League genutzt hat, mit einer B-Mannschaft dort zu spielen. Das kannst du dir natürlich in der Champions League nicht erlauben.
Da musst du deinen Kader entsprechend aufstellen.
Ja.
Oder du musst halt auch mal deinen Spielern, die weniger spielen, mehr Vertrauen schenken. Ich will jetzt nicht sagen, Mokoko muss dann immer spielen, weil der ist vielleicht nicht gut genug. Das mag sein, aber dass er dann gefühlt gar nicht spielt, schwierig. Ja?
Haben wir schon hinreichend thematisiert. Also Wechsel generell, wann wechselt er? Wie wechselt er auch in der Startelf? Also Rotation.
Innerhalb von Spielen kannst du auch einfach mal 10 oder 15 Minuten.
Ja, er hat am Sonntag war das wieder das gleiche Thema. Also ich fand, es lief nicht besonders rund. Und wann hat er gewechselt? Er hat einen Wechsel gemacht, Ian Madsen.
Zur Pause, weil
er gelb-rot gefährdet war und auch irgendwie ein Problem hatte. Und der nächste Wechsel war, glaube ich, dann 69.
Oh, das weiß ich auswendig.
69. zweimal und dann nochmal in der 80. zweimal, glaube ich. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Ist ein generelles Thema, finde ich auch. Und Vertrauen in die Spieler und auch dafür sorgen, dass nicht nur deine ersten 13 oder 15 in Form sind, sondern dass möglichst auch die Nummer 21 noch eine gute Form hat. Dass wenn du ihn brauchst oder einfach dadurch, dass du ihn regelmäßig einsetzt auch, dass er die Form hat. Ja, also Da gibt es sicherlich noch Luft nach oben, auch beim Trainer.
Ist natürlich auch ein Vorteil gewesen von beispielsweise Bayer Leverkusen, dass die einige Spieler auch dominiert haben und relativ souverän für sich entschieden haben. Dann kannst du auch mal eine halbe Stunde vor Schluss wechseln. Das hat Borussia Dortmund dieser Saison eigentlich nie gehabt, dass die mal irgendwie 4-0 geführt haben in der 60. Und dann kannst du sagen, okay, ich wechsle drei Leute aus.
Ja. Und er hat wirklich in der Gruppenphase konsequent A und B11 spielen lassen. Da war international immer eine ganz komplett, also da war mit Sicherheit auf 6, 7, 8 Positionen veränderte Mannschaft. Und das zahlt sich natürlich gerade hinten raus aus, wenn dann die Belastung doch deutlich erkennbar ist, wenn du dann 40 Pflichtspiele in den Knochen hast und Verletzungen kommen, Wehwehchen kommen und du einfach auch nicht mehr so frisch bist, und dann hilft dir das. Und sie haben ja zum Beispiel diese Januar-Februar-Phase mit, wo Boniface verletzt war, wo er eigentlich auch beim Afrika-Cup war, da waren ja auch noch Kusunu und wie sie alle heißen, da waren ja einige weg, haben sie ja auch schadlos überstanden. Ne? Das muss man sagen, das war schon, auch von der Trainerdenke her, ist das schon alles gut aufgegangen da.
Hier wird geschrieben, gab es jemals einen BVB-Trainer, der mehr Glück hatte? Beschissener Fußball, null Konzept, aber Ergebnisse stimmen. Erinnert an Schalke unter Tedesco. Also so schlimm war es nicht bislang.
Ja, aber ich fand in vielen Spielen, das war aber auch nicht nur dieses Jahr so, habe ich auch schon gesagt, da haben sie ihr Glück schon arg strapaziert. Das ist.
Da hat ein anderer Hörer geschrieben, immer Glück ist Können.
Das stimmt.
Deswegen haben wir ja auch kein Glück, dass wir immer eine überragende Sendung liefern, sondern wir können es. Ja? Ah, jetzt werden die Leute wieder schreiben, das ist so überheblich. Aber man muss doch auch mal einen Spaß machen können, findest du nicht?
Total.
Ja, eben.
Wir sind ja leider Gottes ein bisschen spaßbefreit. Ja, man fühlt sich gleich so ein bisschen, also unsere Gesellschaft, habe ich so das Gefühl.
Ach so, ja, ich wollte schon sagen, wir beide sind doch nicht spaßbefreit. Nein. Wir strahlen Spaß aus.
Ja, man kann ja auch vor allen Dingen auch mal, auch da, finde ich, kann man kontrovers diskutieren. Es müssen ja nicht alle unserer Meinung sein. Finde ich auch super, wenn man dann mal andere Meinungen hört und vielleicht denkt man dann so, ja, auch kein schlechter Ansatz oder so, ne? Also Terzic wird sicher bleiben. Ich glaube, selbst wenn er hochkant jetzt aus der Champions League fliegt in beiden Spielen.
Das wird nicht passieren,
glaube ich. Was gar nicht passieren wird, aber selbst wenn das passieren würde und man wird am Ende nur Fünfter, weil die anderen auch zu doof sind. Selbst dann, glaube ich, wird man mit ihm in die nächste Saison gehen und es wird sich einiges verändern, glaube ich, im Sommer. Und dann bekommt er noch auf jeden Fall die nächste Chance. Und er ist ein sehr, sehr, man muss ja auch mal sehen, er ist schon ein akribischer Arbeiter. Er hat auch viele Störfeuer und nimm mal nur diese Geschichte mit Haller, dass du 2 Jahre in Folge im Prinzip auf der Stürmerposition nochmal wieder Gelder investieren musst, wo du eigentlich gedacht hattest, dass du mit einem Königstransfer super ausgerüstet bist. Und was es auch kostet, das muss man ja auch mal sagen, was kostet denn das mit Haller? Und da kann keiner was für. Ja, da kann niemand was für. Das sind ja locker mal, da reden wir über 50 Millionen Euro, die du da in Witt schreibst. Und das nach Corona, wo du 150 Millionen miese gemacht hast. Das sind auch schon so Widrigkeiten. Da musst du erstmal als Verein auch stabil rauskommen. Ne? Das ist auch nicht ganz so einfach. Trotzdem würde ich mir auch wünschen, dass man deutlicher erkennen kann, so, ja, das ist so ein bisschen platt, aber eben dieser alte BVB-Fußball, ne? Würden die Leute, glaube ich, auch. Das ist, glaube ich, so der Hauptgrund, warum die Stimmung nicht ganz so gut ist.
Ja. Ja. Hier lese ich mal eine Meinung vor. Ich finde die Entscheidung pro Ricken sehr gut, die Rückkehr von Mislintat super, aber dass die beiden, also Terzic und Kehl, die für eine bisher sehr unglückliche Transferpolitik mit Adeyemi, Metscher, Alvarez, Bensebaini und so weiter stehen, weiter im Amt bleiben, eher kritisch. Ist Terzic nach dieser Woche der mächtigste Trainer in Deutschland in den letzten 10 Jahren? Nein, das war Pep Guardiola.
Er ist, glaube ich, wenn dann irgendwann Streich weg ist und wenn du Frank Schmidt nicht dazu zählst, weil er Zweitligatrainer war lange Jahre, ist er, glaube ich, fast schon der Bundesligatrainer, der am längsten im Amt ist.
Ja, wir dürfen jetzt nicht das eine Jahr vergessen mit Marco Rose dazwischen.
Ja, das trotzdem. Er ist jetzt 2 Jahre im Amt und dann geht auch mal durch.
Oh, hier gibt es einen Trikot-League für die nächste Saison.
Gab es aber gestern schon.
Ja, aber wir sprechen ja erst heute drüber.
Ach so.
Das kann ich jetzt nicht rückgängig machen, Dirk. Was sagst du zu diesem Schmuckstück?
Finde ich gar nicht so schlecht. Mhm.
Können natürlich alle Hörer jetzt nicht sehen und alle, die bei YouTube reinschauen, auch nicht.
Ja, aber wir haben ja einen Artikel darüber schon, auch online,
wo man
Fotos dieses Leaks sehen kann. Und wer sich dafür interessiert und für wen das wichtig ist, der wird das auch schon gesehen haben, gehe ich von aus.
Längsstreifen machen schlank?
Ja.
Also unser Ding. Ich kauf's.
Ja.
Mit welcher Nummer hinten drauf?
25.
25? So, weiter geht's hier. Bei Aufstieg für Kiel, Tom Rothe zurückholen oder doch noch ein Jahr Bundesliga? Was denkst du?
Super Thema. Klar, wird jetzt momentan natürlich ganz klar kommuniziert, wir holen ihn zurück, die Leihe läuft aus. Am Ende ist das eine Verhandlungssache, was will auch der Spieler selber? Und natürlich eine Einschätzungsgeschichte, passt der zu uns? Der hat hervorragend bei Kiel reingepasst. Die spielen aber auch ein bisschen anderes System, ne? Also er hat nicht Linksverteidiger.
Nein, gespielt. Die spielen mit dem Fünfer Mittelfeld. Er ist ein sogenannter Wingback.
Schienenspieler.
Ein Schienenspieler.
Wie man das auf Deutsch heute sagt.
Marius Wolf ist auch ein Schienenspieler, oder?
Ja, der kann aber auch Viererkette spielen. Also ich weiß nicht, ob Rothe so gut Viererkette spielen kann.
Das ist ein bisschen das Problem. Deswegen hat der ein oder andere gesagt, ist das überhaupt für die Zukunft ein Spieler für den BVB?
Ja, der ist ja, und der, ich meine, das war jetzt ein Beispiel, was man so sich denkt und wie man so plant und einen längerfristigen Plan aufstellt, wo das perfekt aufgegangen ist. Du hast ihn in die zweite Liga gegeben, wo er auf Anhieb Stammspieler wurde. Er hat, glaube ich, sehr, sehr viel gelernt, nicht nur offensiv. Er ist natürlich, hat natürlich klar seine Stärken in der Offensive. Ne? Was, das ist, glaube ich, so der Punkt auch, weshalb man vielleicht überlegen wird, weil er einfach als Linksverteidiger in einer Viererkette natürlich viel, viel mehr defensiv denken müsste und auch defensivere Aufgaben hätte. Ich weiß nicht, aber es wird auch mit Sicherheit Interesse von anderen Mannschaften geben. So ist jetzt nicht. Und auch in Kiel zu bleiben, wäre natürlich für ihn wahrscheinlich auch top.
Soll er jetzt nach einer Saison mal da schon Bundesliga spielen? Das ist auch super.
Ja. Hängt natürlich alles davon ab. Außenverteidigerposition ist ja nun ein dickes Thema in Dortmund.
Ja, Marzen wird bleiben.
Marzen wird nur dann bleiben, wenn man deutlich die Ablöse reduzieren kann oder man leiht ihn halt nochmal. Aber das weiß ich gar nicht. Der hat einen Vertrag in Chelsea verlängert, ne, bevor er gekommen ist.
Ja, der bleibt.
Also ich glaube nicht, dass Chelsea groß mit ihm plant. Man muss auch jetzt ganz klar sagen, dass er dieses hohe Niveau der ersten Wochen auch nicht halten konnte. Er hat jetzt auch so einige Spiele mal, da hat man ihm schon auch aufgezeigt, wo auch vielleicht noch seine Schwächen sind. Aber gut, das ist auch normal, der ist auch nur jung. Aber der darf natürlich keine 35 Millionen Euro kosten, weil die wird Borussia Dortmund woanders investieren.
Auf welcher Position primär? Nur die Position bitte?
Wenn es nach mir ginge, 6.
Mhm. Alles klar.
Ich weiß nicht, ob der Trainer das auch so sieht.
Ha, da gab es doch dieses schöne Video von Emre Can, hast du das gesehen, wo er den Ball fordert. Wie wir früher in der Kreisliga, da haben wir auch den Ball gefordert im Mittelfeld, wollten ihn unbedingt haben und haben ihn dann verloren.
Ja, das ist natürlich alles zugespitzt, aber über die Personalie haben wir ja auch schon lange gesprochen.
Du hast keine Lust mehr über die Personalie.
Ja, aber was, ich kann ja jetzt nichts Neues mehr beizutragen. Nee, also eigentlich, ich fand, er war jetzt mal in den vergangenen Wochen ein bisschen stabiler. Das war wirklich schon so. Jetzt Leverkusen war jetzt wieder ein Rückschritt.
Wer wäre dein Kapitän für die neue Spielzeit? Nur der Name bitte. Wirklich nur der Name, Dirk.
Gregor Kobel.
Alles klar. Also nicht Emre Can, so viel habe ich jetzt mitbekommen. Wie früh wusstet ihr tatsächlich davon, dass Lars Ricken diesen neuen Posten bekommt? Ist ja kein Geheimnis, dass Journalisten manchmal Infos haben, die sie nicht direkt an die Öffentlichkeit tragen. Also, warte bitte. Ich wusste es schon seit einigen Wochen, aber ich habe es Dirk nicht gesagt.
Ja, ja, genau. Ich wusste es aber noch vor dir und ich habe gemerkt, dass du nicht ganz im Bilde warst und habe aber gedacht, dem kannst du das jetzt nicht sagen, weil der macht jeden Tag irgendwelche Podcasts und dann kommt das raus.
Hm.
Nee, ich habe ja gesagt eben, ich habe vor ein paar Wochen mal den Namen mit mir selbst diskutiert und auch mit einem Kollegen mal drüber gesprochen. Und
was hat dein alter Ego gesagt damals?
Ja, ich habe gesagt, nee, der will das nicht. Der braucht diese Öffentlichkeit nicht.
Okay. Da hast du dich aber ganz schön vertan, Dirk.
Vielleicht mussten sie ihn ja auch überreden, aber das werden wir tatsächlich nie erfahren, denn so willst du natürlich deinen neuen starken Mann nicht schwächen, dass du jetzt sagst, ja, den mussten wir schon an den Stuhl fesseln. Das war aber, glaube ich, auch nicht so. Also er war, glaube ich, tatsächlich schon mal so in der engeren Auswahl, als Kehl damals zurück in den Verein kam. Ja, weiß ich nicht, ob er vor 2 Jahren Sportdirektor, da ging es dann, glaube ich, eher um Kehl oder Mislintat. Aber er war jetzt vielleicht auch lange genug geduldig und gut, ist jetzt gut vorbereitet.
Lunos Wahlperiode endet zufällig 2025, wenn Aki Watzke als Vorsitzender der Geschäftsführung zurücktritt. Zufall? Wird Watzke der Uli Hoeneß des Ruhrgebiets und der neue Präsident? Kann man mit dieser patriarchischen Struktur überhaupt frischen Wind reinbringen? Generell würde es mir gefallen, wenn man frischen Wind reinbringt an irgendeiner Position. Daher ein möglicher Nachfolger von Sebastian Kehl darf gerne mal von außen kommen, ist zumindest meine persönliche Meinung. Und ich glaube ja nicht an Zufälle. Von daher denkst du, das ist ein sogenannter Übergangspräsident?
Ja, da bin ich mir sehr sicher.
Glaubst du, Watzke wird 2025 Präsident von Borussia Dortmund?
Ja.
Hier habt ihr es zuerst gehört.
Aber das ist, finde ich jetzt kein, das ist eine eher logische Geschichte. Also ich glaube schon, dass der Reinhold Luno das auch ja weiß und dass das mit ihm auch irgendwie so besprochen ist. Also ich kann mir nicht, also so als graue Eminenz, der keine Funktion mehr hat, kann ich mir Aki Watzke schlecht vorstellen. Jetzt muss man aber auch sagen, dass natürlich das Konstrukt mit KGaA und eingetragener Verein, also Präsident von Borussia Dortmund, da bist du Präsident des eingetragenen Vereins. Und so von wegen, dass er dann immer noch die Fäden in der Hand hält. Natürlich wird sein Wort immer Gewicht haben. Ich glaube auch, Lars Ricken wäre schlecht beraten, ihn nicht ab und zu mal nach Rat zu fragen. Aber sein Einfluss auf die KGaA, der ist dann zwar wahrscheinlich qua, also der ist nicht qua Amt da. Den hat Luno ja jetzt auch nicht. Luno ist Präsident des eingetragenen Vereins und er sitzt damit im Präsidialausschuss, wo natürlich gewisse Sachen besprochen werden. Aber auch da muss man ja, also Aki Watzke hat ja nun dieses Konzept erarbeitet und dem Präsidialausschuss vorgestellt, aber da hatte ja wohl niemand die Erwartung, dass dieser Präsidialausschuss das nicht abnicken würde. Also das war natürlich schon das Konzept, was Watzke so sich überlegt hat und er ist ganz klar der starke Mann, der dann auch die Zukunft jetzt sozusagen eingeläutet hat, indem seine Vorschläge den Vorschlägen wurde dort gefolgt, so kann man es vielleicht sagen.
Michael grüßt aus Nordfriesland und fragt, ob ich erneut mit Oliver Müller eine Radio-Vollreportage aus Paris mache. Wir würden sehr gut zusammenpassen und 90 Minuten live aus Paris wären bei der Bedeutung des Spiels meiner Meinung nach angemessen. Übrigens, Lob an Dirk Kramp hat einen sehr guten Kommentar zur Kehlschen Lage geschrieben. Ja, Michael, also
danke.
Beziehungsweise erstmal natürlich danke. Also danke auch in Dirks Namen. Und ich weiß nicht, wenn der Kollege Matthias Schärf vom Radio oben, der Chefredakteur, mich anruft, ich würde ans Telefon gehen.
Tja. War das jetzt eine Bewerbung?
Nein.
Du hast auch die öffentliche Bühne, das ist Sebastian Kehl ja nicht so gut bekommen, dass er die öffentliche Bühne genutzt hat, um zu sagen, ich würde das wo mauen. Ja.
Genau, du meinst, das geht bei mir genauso schief?
Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Nee.
Wenn ich es nicht mache, dann komme ich trotzdem. Das ist wie Kehl, der ist ja auch da. Ja, der ist ja weiterhin einfach da. Ist die rote Laie nicht der beste Präzedenzfall für mehr Beispiele in die Richtung? Rainer bei vernünftigem Ziel, Moukoko, Duranville, Mane könnten doch Kandidaten sein. Besser als sie zu verlieren, wie beispielsweise Fürich, Beste, Pieper, wenn auch nur für Ablöse. Ja, natürlich. Also ich weiß nicht, wie lang der Vertrag von Tom Rothe insgesamt läuft, aber am Ende kannst du mit dem 26. zumindest noch 26, ja, dann kannst du 25 für den noch 5 Millionen kriegen.
Du kannst ja auch jetzt den Vertrag verlängern und ihn nochmal verleihen. Ne? Das kannst du auch machen. Ich halte das Modell für gut. Wie gesagt, es wird nicht immer aufgehen. Siehe Rainer. Ich habe jetzt die letzten 2-3 Wochen nicht mehr geschaut, aber der hat nicht viel gespielt da. Ich weiß nicht, ob er verletzt war. Es wird auch nicht immer so gut funktionieren wie bei Rothe, aber es ist natürlich ein super Modell, um sich Zeit zu verschaffen und zu gucken, ob vielleicht Spieler, denen man es aktuell nicht zutraut, ob die vielleicht Entwicklungssprünge machen, die sie dann auch für den BVB qualifizieren. Ich glaube nach wie vor, dass Jan-Niklas das Beste, was er machen konnte, war, dass er von Borussia Dortmund weggegangen ist. Das hat seine Karriere eindeutig ja auch beflügelt. Die Hürden liegen hier natürlich auch recht hoch, das muss man ja auch mal sagen. Also nicht jeder, der aus dem Jugendbereich und vom Jugendcampus des FC Bayern kommt, spielt irgendwann bei den Profis. Die gehen dann auch, guck dir Fiete Arp an. ist ja auch das Paradebeispiel, dass es eben nicht so gut funktioniert, weil der so gehypt worden ist und so weiter und weil die Qualität natürlich auch richtig hoch ist. Und das Problem hatte Rothe ja auch. Ja, und da hat es super funktioniert. Es hätte vielleicht auch bei dem anderen ein oder anderen eher schon funktionieren können, aber da kommen natürlich dann auch ein paar andere Faktoren zusammen. Youssoufa Moukoko, der müsste ja erstmal bereit sein, so einen Wechsel zu machen. Dann musst du ja sehen, dass der hier auch schon Mörderkohle verdient. Mich ruft ja dauernd ein Kollege aus Bremen an und herzliche Grüße und sagt mir immer, der wäre doch einer für uns, hier kommen schon wieder Gerüchte auf. Hast du da was gehört? Und dann sage ich immer, ja gut, aber der verdient ja hier auch seine 5 bis 6 Millionen Euro. Könnt ihr das bezahlen? Und dann sagt er, bist du verrückt? Natürlich nicht. Ja, also wie machst du es? Dann musst du es so machen wie bei Sancho, dass der alte Verein einen Teil des Gehalts noch weiter übernimmt, aber du hast diesen Spieler ja gar nicht mehr und musst trotzdem für ihn bezahlen. Alles, das sind ja so richtig komplexe Vorgänge und alles schwierig.
Ich glaube übrigens bei Reyna nicht mehr dran, dass der in Dortmund nochmal durchstartet.
Ja, ich glaube, dass man auch gehofft hatte eigentlich, dass der in diesem halben Jahr Werbung für sich machen kann und dass man, da haben wir übrigens das Problem, der Vertrag läuft 25 aus, das heißt, da muss dieses Jahr, glaube ich, eine Entscheidung auch fallen.
Entweder verkaufst oder verlängerst.
Verkaufen, verlängern, nochmal verleihen, das wäre so eine Idee. So
nochmal verleihen funktioniert nicht, wenn der Vertrag ausläuft, glaube ich. Ist das da nicht erlaubt?
Nee, du musst verkaufen oder verlängern und verleihen.
Ja, ach so, ja, jetzt weiß ich, was du meinst.
So viele Faktoren, da müssen drei Parteien ja mindestens, der drei Parteien mindestens beteiligt immer an so einer Geschichte. Spieler und beide Vereine, die involviert sind. Und das passt dann manchmal eben auch nicht immer. Und tja, das Modell grundsätzlich finde ich super. Außer wenn du es so exzessiv machst wie einige englische Clubs, die dann vielleicht 10, 15 Spieler verliehen haben.
Ja, 5 reichen ja.
Ja.
So, ja. Du kannst ja mitarbeiten. Was machen eigentlich die, wie kann der BVB die nur abgeben, Jungs? Rothe haben wir gerade drüber gesprochen, Reyna haben wir gerade drüber gesprochen. Was ist mit Knauf? Ja, da sieht man ja, was er bei Eintracht Frankfurt macht, mal gut, mal schlecht. Würde aber für die Qualität oder die Ansprüche von Borussia Dortmund, glaube ich, aktuell auch nicht genügen. Ich mache direkt weiter mit Blank und Koulibaly.
Ja, aber da sind wir bei den gleichen Punkten. Das ist auch die gleiche Geschichte mit Führig. Man hat den ja nicht umsonst abgegeben und die Entwicklung war vielleicht damals, der war damals nicht so gut. Vielleicht hätte man sehen können, dass er so gut werden kann, aber vielleicht hat er sich auch nur in diesem speziellen Umfeld so gut entwickelt. Ne? Also Jan-Niklas Beste ist ein richtig guter Bundesligaspieler und passt perfekt nach Heidenheim. Würdest du ihn irgendwo in Dortmund sehen? Ich weiß es nicht.
Das wird dann immer direkt gesagt und der hat ja letztes Jahr eine bombastisch gute Saison in der zweiten Liga gespielt, also wirklich phänomenal. Und er hat jetzt auch in der ersten Liga gezeigt, dass er gute Fähigkeiten hat. Ich glaube nicht, dass er die bei einem Verein wie Borussia Dortmund so einbringen könnte, weil er ist natürlich dann auf eine gewisse Weise wahrscheinlich limitiert. Bei Führig bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, dass der kann nächstes Jahr in der Champions League mit Stuttgart, glaube ich, die eine oder andere Überraschung hinlegen. Aber bei Beste, man darf es dann auch nicht übertreiben oder weiß ich nicht, ein Amos Pieper oder solche Leute. Das ist ja schön und gut, dass die alle Bundesliga spielen. Aber generell ist das übrigens in jeder Mannschaftssportart so. Wenn du denkst, aus jedem guten Jugendjahrgang, der vielleicht sogar deutscher Meister wird, kannst du immer irgendwelche Spieler mal pauschal in die erste Mannschaft ziehen und das funktioniert dann. Das ist einfach utopisch.
Das meine ich ja damit.
Und übrigens nicht nur bei Borussia Dortmund, weil sie Champions League spielen und der Sprung sehr groß ist. Das würde auch nicht funktionieren bei einer Mittelfeldmannschaft.
Das würde meine nicht funktionieren. Damit sprichst du mir ja aus der Seele, das meine ich ja damit. Man kann nicht pauschal sagen, warum haben wir die alle abgegeben? Guck mal, jetzt spielen die aber da und da so gut. Weil sie in dem Umfeld sich wunderbar entwickeln konnten. Ja, Niklas Beste hätte in Dortmund ja lange nicht diese Spielanteile bekommen. Ja, der wäre vielleicht irgendwann mal in der U23 gelandet, weil im Profikader die Konkurrenz einfach zu groß wäre. Und dann spielt er auf einmal dritte Liga und niemand nimmt Notiz von ihm sozusagen. Ja. Es kommt häufig auf die richtige Entscheidung zur richtigen Zeit an und alle die Spieler, die jetzt Bundesliga spielen, die eine Vorgeschichte in der BVB-Jugend hatten, die haben diesen Weg auch nur deshalb so bestritten, weil sie sich irgendwann mal entschieden haben zu gehen. Marvin Ducksch wäre in Dortmund, glaube ich, kein Bundesligaspieler gewesen, weil es gab ja nicht nur Erling Haaland, es gab auch vor Haaland andere, Robert Lewandowski, Barrios, andere gute Stürmer. Ne? Und dann wäre es schwierig geworden.
Vom großartigen Dirk Krampe hätte ich gerne eine Antwort auf folgende Frage. Woran ist damals die Beziehung von Lars Ricken und Andrea Kaiser gescheitert?
Ja. Nächste Frage. Geil. Da ich jetzt ja hier kein Showbiz-Reporter bin, weiß ich das nicht. Keine Ahnung.
Oh, das sind eigentlich Vorgeplänkel-Quizfragen, aber die finde ich gar nicht schlecht. Wer schoss das erste Champions-League-Tor in der Geschichte von Borussia Dortmund?
Keine Ahnung.
Du? Das muss doch gewesen sein in der Saison 95-96. Gegen wen hat man denn da in der Champions League gespielt?
Wenn du dich jetzt gut vorbereitet hättest auf diese Sendung, dann hättest du diese Frage gegoogelt und recherchiert.
Nein, das Spontan ist das Schöne.
Könntest du jetzt damit auftrumpfen?
Nein, das ist doch langweilig. Ja. Erster Auswärtsgegner. Welcher BVB-Spieler flog als erster in der Champions League-Geschichte vom Platz? Geil. Tolle Fragen. Vielleicht gehe ich da nochmal in mich. Oder ich spreche mit meinem alter Ego, so wie du. Ich spreche mit mir selbst und beantworte die Fragen dann. Oh, hier hatte jemand wohl am 3. April gefragt, auch ein Sascha, natürlich, denkt mal vielleicht jemand darüber nach, Ricken zu befördern. Haben wir anscheinend nicht beantwortet. Bei Brinkhoffs Ballgeflüster habe ich mir noch gedacht, was ein souveräner Auftritt von Lars Ricken. Und jetzt, erste Amtshandlung wird sein, als Moderator die verschiedenen Direktoren und den Trainer zusammenzuführen und einen zu müssen, dann hat das ganze Potenzial.
Wann war Brinkhoffs Ballgeflüster? War das vor Atletico-Hinspiel? Ja.
Das war am Dienstag, den 2. April.
Also jetzt ungefähr vor 4 Wochen. Ich glaube, da wusste er es noch nicht.
Ungefähr vor 4 Wochen. Vor 3 Wochen war es. Also ungefähr
ja,
vor 4.
Ja, 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 gut, jetzt haben wir heute, ja, ja, okay, 3. Ich weiß nicht, ob er es da schon wusste. Ist ja immer mal spannend, ne, wenn man sich dann sowas nochmal anguckt und denkt, so, ah, guck mal, ja, da guckt er schon.
Ja, genau. Grüße aus dem Sauerland kommen von Sebastian, der schreibt, ich sehe Dirk vor jedem Spiel an uns vorbeihuschen am Graffiti für den neuen Geschäftsführer Sport.
Ja.
Wir stehen immer in großer Runde an der Treppe. Wo er hochgeht, will er nicht mit uns fachsimpeln?
Sollen Sie mich mal ansprechen, können wir das mal tun.
Ja, Sebastian. Ansonsten vermöbelt ihn einfach, weil es ist schon unverschämt, dass er euch als Fans da immer so...
Die letzten beiden Heimspiele, muss ich jetzt dazu sagen, gab es ja Mörderstau auf der Hohen Straße, über die wir immer Richtung Stadion fahren. Und übrigens sensationell, ich weiß, habe ich das erzählt, dass da wirklich vor uns im Stau Leute fast den Motorradpolizisten gelyncht hätten. Also das war Wahnsinn.
Was ist denn da passiert?
Ja, es gibt ja immer die Sperrung. Also wir kommen ja aus der Stadt hoch und wer das kennt, weiß, dass die Mannschaft immer von oben, von der Westfalenhalle runterfährt, Richtung Strobelallee. Und dann muss der Verkehr gesperrt werden, dass die dann nicht auch noch unnötig warten müssen. Ja, und dann kommt immer ein Motorradpolizist, ist glaube ich tatsächlich einer, der da wirklich Spaß dran hat, auch sich dann dahin zu stellen. Und sperrt einfach mit seinem Motorrad die Straße ab. Und letztes Mal war es jetzt, oder jetzt diesmal auch, also Sonntag, war es so, dass die Sperrung schon sehr, sehr viel früher war. Und zwar bei dem Stuttgart-Heimspiel war das, glaube ich, deshalb, weil oben an der Westfalenhalle auch schon Stau war und man den auflösen wollte, damit der Bus zügig durchfahren kann. Das heißt, es wurde bestimmt eine halbe Stunde, bevor die Mannschaften kamen, die haben ja einen festen Zeitplan, wann sie wo sein müssen, 75 Minuten vor Anpfiff müssen sie im Stadion sein. Man weiß also ganz genau, wann die da herkommen. Haben die dann sehr, sehr früh schon die Hohe Straße gesperrt. Wir standen, ich würde mal sagen, 7 Autos vor uns noch bis zum Motorradpolizisten. Und dann ging nichts. Und es passiert aber auch nichts. Also man sah, dass von oben alle runterfuhren. Und dann kam einer zu uns ans Fenster und meinte, was ist denn da los? Was hat er denn? Warum gibt er den Weg nicht frei? Und das hat er erst zu uns gesagt. Und dann stiegen wirklich mehrere Leute aus. Und, ey, sag mal, jetzt mach den Weg frei. Und der Polizist war komplett relaxed. Meinte dann irgendwie nur, liebe Leute, ihr müsst mal auch aufpassen. Ihr erfüllt hier nämlich auch den Tatbestand der schweren Beleidigung. Aber vielen nicht nur nette Worte. Und ja, wir haben jetzt auch gesagt, ey, ihr habt da oben Funkverkehr, ihr habt da oben jemanden stehen. Macht doch für mindestens mal eben eine Minute den Verkehr wieder frei, dann kann das mal abfließen, weil der Stau ging mit Sicherheit bis zum Wall. Der war mit Sicherheit bis in die komplette Stadt rein.
Bitte?
Ja, wir haben dann eine Dreiviertelstunde gestanden. So, warum habe ich das jetzt? Ach so, weil wir es dann ein bisschen eilig hatten, als wir da vorbeigehuscht sind.
Ah, deswegen hattest du das erzählt. Weil die Leute jetzt überlegt haben, was erzählt er denn?
Ja, was erzählt er da die ganze Zeit?
Aber du weißt, wenn ich an die Hohe Straße denke, dann denke ich natürlich an leckeres Gyros, ist ja klar.
Ach so,
ich dachte. Schöne Grüße nochmal an der Stelle an Henning, der mir letzte Woche erzählt hat, dass, als ich ihn erwähnte und die Geschichte aus Madrid erzählt habe, dass die Leute ihm am nächsten Tag unendlich viele Nachrichten geschrieben haben.
Wirklich?
Ja, ja.
Und er hat weil ich ja das
Geschäft seines Lebens gemacht? Und nein, ich besitze den Laden ja selber nicht.
Sonst, ja, jetzt meine ich.
Achso, ja, ja, nee. Also, ja. Aber wie gesagt, schöne Grüße an Henning von der Hohen Straße. Jetzt wissen wieder alle Leute ganz genau Bescheid. Ja, aber ich darf halt keine Schleichwerbung machen.
Nein.
Aber tatsächlich weiß jeder Bescheid.
Aber das sind so schöne, also so in der Retrospektive kann man ja darüber schmunzeln. Ich sagte, als wir da gestanden haben, habe ich gesagt, sag mal, was ist das?
Fandst du richtig scheiße? Oh. Warum fährst du denn da auch her? Fahr doch cleverer.
Ich finde, das ist eigentlich der perfekte Weg. Mhm. Weil du tatsächlich, da dürfen ja auch eigentlich, oder kommen in der Regel, bis auf ein paar Versprengte, die von auswärts kommen und immer denken, sie können bis zum Mittelkreis des Stadions vorfahren. Also Strobelallee ist ja ohnehin gesperrt. Aber da fährst du nur auf den Parkplatz C und ich weiß nicht, wie die anderen beiden heißen, die da sind. Da kommst du nur mit Sonderausweisen rein. Und deshalb fahren da in der Regel auch nicht ganz so viele Leute hin, außer die Versprengten, von denen ich da gerade eben gesprochen habe. Und von daher kannst du da eigentlich gut durchfahren. Aber du hast das Problem, die Mannschaften kommen irgendwann und davor oft auch Fanmarsch ist auch noch. Dann wird auch gesperrt.
Ja. Ne?
Dann darf der Verkehr auch nicht fließen. Und von daher hast du da immer irgendwie, wenn du Pech hast und du bist ein paar Minuten zu spät.
Dass du aber auch von der Redaktion dahin mit dem Auto fährst.
Ja, wir sind schon mal einmal auch zu Fuß gelaufen, aber du hast halt auch das Problem, wenn wir aus dem Stadion rausgehen, dann gibt es keinen Nahverkehr mehr. Dann fährt, glaube ich, die von der Westfalenhalle noch eine U-Bahn.
Ihr könnt doch von dem Fliedner-Heim da fahren.
Ja, aber nicht, wenn du 3 Stunden nach Schlusspfiff da erst rauskommst.
Da fährt doch die Bahn, also bis Mitternacht locker.
Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das die letzten beiden Male fürchterlich schief gegangen, weil wir aber auch zu spät dran waren. Also wir fahren schon 3 bis 3,5 Stunden vor Anpfiff los. Das musst du dir mal überlegen, das ist schon eine sehr lange Zeit. Ne? Okay, jetzt weiter.
Ja, jetzt weiter im Text. Und zwar geht es um Folgendes, eine Ja- oder Nein-Antwort. Gewinnt man lieber die Champions League, anstatt auf Platz 4 zu landen? Also da kann man nur laut Ja schreien.
Ja.
Die Frage kommt von Patrick, das muss ich an dieser Stelle sagen, weil wer so eine Frage stellt, da muss ich in Zukunft Fragen von ihm einfach streichen. Natürlich würde man die Champions League sofort eintauschen gegen alles. Oder? Also Abstieg jetzt nicht, aber.
Müssen wir nicht drüber diskutieren, das ist wäre eine Jahrhundertgeschichte. Und automatisch wärst du auch für die Champions League qualifiziert. Ja, dann wäre genau. Platz 5 oder 4 auch wirklich sowas von schnurzegal.
Mhm. Oh, Podcast endlich. Meine Woche ist gerettet. Soll ich das nochmal vorlesen?
Nein, wir wissen, was gemeint war.
Sascha, wann sehen wir dich mal im Doppelpass? Ja, auf gar keinen Fall. Oder gibt es da eine Aufwandsentschädigung?
Bist du mal im Doppelpass? Bist du morgens um 11 noch nicht betrunken am Sonntag, dass du da hingehen kannst? Nein, das war jetzt ein bisschen fies.
Ich habe aber letztens noch mal ein paar lustige Ausschnitte gesehen. Übrigens, unser Regisseur Kevin Kiske hat mir die Uhr gezeigt. Wahrscheinlich wollte er damit sagen, gleich gibt's Mittagessen.
Nee, wir haben ja vorher darüber diskutiert, dass in dieser Woche gar nichts passiert ist und die Sendung heute auf keinen Fall 1,5 Stunden dauern wird. Und ich denke mal, er wollte ein Signal geben, dass wir jetzt schon.
Jetzt habe ich gerade nicht hingeguckt, dass wir Schluss machen sollen. Ja, ich beeile mich ja, aber muss er nicht jemanden zum Flughafen bringen? Der Flug geht um 17 Uhr. Von wo fliegt der? Dortmund?
Düsseldorf.
Also erzähl mir nicht, dass da die Zeit nicht reicht. Da grinst er wie ein Schelm. So, jetzt nochmal zu Platz 5. Du hast ja eben schon gesagt, 95% Wahrscheinlichkeit, dass das ausreicht. Nochmal zur Erklärung. Man kann es so zusammenfassen. Es gibt noch eine englische Mannschaft im Wettbewerb, das ist Aston Villa. Aston Villa muss zunächst mal alle Spiele gewinnen, damit England noch an Deutschland vorbeiziehen kann in dieser Einjahreswertung der UEFA. Dazu müsste es so kommen, dass die deutschen Mannschaften maximal 3 Punkte holen. Nicht 3 Punkte nach der 3-Punkte-Regelung, sondern das bedeutet ein Sieg, ein Unentschieden. Genau. Holen sie 2 Siege, sind sie an den Engländern ganz sicher vorbei. Nochmal, dafür müsste aber Aston Villa alle Spiele gewinnen. Die 3, die sie noch spielen können in der Conference League. Dann sind die Franzosen rein theoretisch auch noch in der Lage, vorbeizuziehen. Diese Option fällt aber weg, wenn Borussia Dortmund ein Spiel gegen PSG gewinnt. Dann können die Franzosen auch nicht mehr vorbeiziehen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Also es ist äußerst unwahrscheinlich, dass das noch passiert. Das ist der Punkt. Hier wird mir ein Foto wieder geschickt in diesem Kästchen bei Instagram. Das funktioniert nicht. Ich kann das nicht vergrößern. Es tut mir sehr, sehr leid. Und ansonsten ist da noch irgendwas. Ja, es wird natürlich unfassbar viel gefragt zu Kehl und Ricken und so weiter. Hat noch einer ein Ticket gegen Paris abzugeben? Dirk, wie wär's? Nein. Also die Leute zahlen schon Mondpreise, ne? Hast du gesehen? Und hast du gesehen, was die Tickets in Paris kosten für die Leute, die Pariser sind oder halt PSG-Fans oder Franzosen? Fängt das bei 250 Euro oder so an.
Das ist irre. Also mich hat ein Freund von mir angeschrieben und wollte wissen, ob er das machen sollte. Er hätte ein Angebot für 350 Euro bei irgendeiner schwindeligen Internetseite. Ich habe gesagt, lass die Finger davon.
Ach so, ich dachte, er würde 350 Euro bekommen.
Nee, er suchte Tickets und hat sich da irgendwie auf die Suche begeben und ist dann da bei so einem, ja, keine Ahnung, wo gelandet. Ich habe ihn davon abgeraten.
So, jetzt schauen wir mal.
Jetzt wird's aber laut hier.
Ja, jetzt wird's laut. Das heißt, wir müssen die Sendung beenden. Was denkt ihr in der Regie?
4 Minuten.
4 Minuten haben wir nur noch? Ja, gut, komm. Na, jetzt ziehen wir nicht durch. Ihr könnt Werbung einblenden. Zack, da ist sie auch schon. Für unser Plus-Abo im BVB-Bereich 3 Euro, nur 3 Euro zahlt ihr für 3 Monate. Dann könnt ihr mal sehen, ob euch das gefällt und danach 100 Euro pro Monat zahlen. Oder was kostet das? Weißt du das überhaupt?
Das ist, glaube ich, wirklich flexibel. Wenn man
also wenn man nur 2 Euro zahlen will, zahlt
nein,
man 2.
Nein, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber mach doch erstmal das Schnupperangebot.
Ja, eben.
Das wäre doch, also das ist nun wirklich... Da müssen wir nicht drüber diskutieren, das ist ja...
Das ist spottbillig. Ja. rn.de/bvbpodcast-angebot. Und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr Dirk gerne folgen, der uns jetzt gleich noch sagen wird, wie hoch der BVB in Leipzig verliert. Und er ist unterwegs unter @dirkkrampe bei Twitter, @rnbvb bei Twitter, bei Instagram, @sascha_staat, auch auf beiden Plattformen. Folgt uns sehr, sehr gerne. Und... Wie gesagt, was denkst du? Wie geht das Spiel in Leipzig aus?
1-1.
Aha, okay. Naja, gut, damit hält man sich zumindest die theoretische Möglichkeit offen, am Ende auf Platz 4 ins Ziel zu kommen. Leider hat Leipzig also da noch spät gewonnen.
Man muss ja nicht irgendwie ein Prophet sein, um zu sagen, dass natürlich nächste Woche Mittwoch das Spiel Paris, das
oh, Moment.
Im Hinterkopf sein
wir
wird.
Wir haben jetzt gar nicht vorausgeschaut auf das Spiel in Paris. Da müssen wir jetzt aber noch mal ein bisschen, müssen wir ein paar Minuten dranhängen, Kevin. Ha? Müssen wir nochmal 10 Minuten... Oh, hast du den Blick gesehen? Hast du nicht gesehen, weil du hast woanders hingeguckt. Hast du den Blick gesehen? Nein, wir sind jetzt... Hinspiel Paris, Ergebnistipp, komm, auch noch, zack.
2-1 Dortmund.
Gut, dann mauert man sich mit einem 0-0 ins Champions-League-Finale. Genauso stelle ich mir das vor. Ob so kommen wird, erfahren wir in den nächsten 14 Tagen. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche am 2. Mai dann, am Donnerstag, wieder mit dabei seid. Direkt nach dem Spiel, nach dem Hinspiel gegen PSG, gibt es einen sehr, sehr langen Podcast. Mindestens 2 Stunden, denke ich. Und ja, das ist ja wohl das absolute Minimum. Ansonsten, habt eine gute Zeit. Danke, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.